Hồng Món. Passt. Gut, gut. Also, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Regex in der Praxis. Das ist ein Teil der BITS-Vortragsreihe. Falls die jemand noch nicht kennt, die Basisgruppe Informatik, Softwareentwicklung, Telematik, die veranstalten immer regelmäßig Vorträge. Und normalerweise bin ich immer der, der da drinnen sitzt bei der Vortragsreihe. Diesmal stehe ich hier draußen und werde über reguläre Ausdrücke sprechen. Ja, danke an der Stelle an die BITS fürs Organisieren. Nicht dann auch gleich wegrennen, weil die BITS hat auch Brötchen und Getränke organisiert. Also wer durchhaltet, der hat was davon. Gut. Passt. Also zu mir. Ich bin ganz normaler TU Graz-Student, Informatik. Und die Idee davon ist eigentlich aus GDI rauskommen, weil in GDI kommen reguläre Ausdrücke vor. Und ich bin jetzt inzwischen schon das vierte Jahr GDI-Tutor und das letzte. Und als Abschluss habe ich mir gedacht, jedes Jahr habe ich mir ein bisschen Regex noch mehr in Detail angeschaut. Und jetzt fassen wir das noch einmal zusammen in einem Vortrag, wo wir das Thema ein bisschen breit gefächert umfassend betrachten. Und aus dem Grund gibt es diesen Vortrag. Der soll euch ein bisschen einen Überblick über reguläre Ausdrücke bieten. Okay, grundsätzlich, ich würde mich als Programmierer betrachten. Ich programmiere viel und gern. Es ist einfach eine Freude, irgendwie so sich in verschiedene Konzepte einzudenken und auf unterschiedliche Denkweisen ein Problem zu lösen. Das gefällt mir am Programmieren. Und reguläre Ausdrücke ist also ein wunderschönes kleines Konzept, in das muss man sich einmal reindenken. Und wenn man da drinnen einmal irgendwie sich zurechtfindet, dann ist es eigentlich in dieser Welt wunderschön, auch wenn es von außen nicht so ausschaut, wenn man die Sprache noch nicht kennt, die dahinter steckt. Heute ist mein Ziel, ihr sollt da rausgehen und euch wesentlich wohler fühlen, wenn ihr mit regulären Ausdrücken arbeitet, als bisher. Der Talk basiert grundsätzlich auf dem Buch Mastering Regular Expressions. Das ist die Referenz für reguläre Ausdrücke. Der Jeffrey Friedl hat dieses Buch geschrieben und der hat das immer so beschrieben, für die erste Edition hat er sich quasi 2 Jahre in Kalender eingesperrt und sich nur mit regulären Ausdrücken beschäftigt, dann das Buch geschrieben, für die zweite Edition 2,5 Jahre und für die dritte Version noch einmal 9 Monate. Das war quasi sein Leben. Er gilt als der Geek bezüglich regulärer Ausdrücke. Er hat da einen schönen Überblick und dieses Buch ist auch ziemlich gut gelungen, hätte ich behauptet. Er hat dann eher eine Sichtweise, die eher Sysadmin auf reguläre Ausdrücke haben wird, also er sieht das eher aus einer Kommandozeilensicht. Er arbeitet mit Bits und Bytes und da tut er seine Unix-Tools drüber anwenden. Ist eine Sichtweise. Ich bin da wahrscheinlich eher der Programmierer, der eine Programmiersprache hernimmt und dort einen Teil daraus nutzt, nämlich irgendeine Bibliothek, die reguläre Ausdrücke zur Verfügung stellt. Also ich sehe das eher aus einer Programmierersicht. Er hätte behauptet, eher aus einer Sysadmin-Sicht. Auf jeden Fall, das Buch habe ich mir gegeben als Grundlage für diesen Vortrag. Das ist jetzt die zweite Edition, die ich durchgelesen habe. Aktuell ist eben die dritte Version. Da hat er noch einmal ein bisschen bezüglich Programmiersprachen was erneuert und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass mein Vortrag rein eine Wiedergabe dieses Buches ist. Ich behaupte, meine Unterlagen sind auch ziemlich aktuell. Okay, was ist meine Agenda für heute? Okay, zuerst einmal will ich so eine Art Use Case Analysis haben. Das bedeutet, wir schauen uns an, okay, was für eine Anwendungsfälle haben wir überhaupt? Wie kann man die beschreiben, wie kann man die zusammenfassen, mit denen wir reguläre Ausdrücke adressieren wollen? Reguläre Ausdrücke kann man wirklich als Werkzeug sehen, als Teil während dem Programmieren, das man verwendet. Und jetzt schauen wir uns an, für welche Anwendungsfälle eignen sich reguläre Ausdrücke wirklich. Danach gehen wir ganz kurz auf die Geschichte ein, das ist ganz kurz. Dann kommen wir zum ersten spannenden Kapitel, das sind nämlich die Elemente von regulären Ausdrücken. Da schauen wir uns an, was diese ganzen Special Symbols alles eigentlich heißen, was deren Semantik ist, wie das funktioniert, wie sie arbeiten. Tools ist dann auch wieder eher kurz gehalten. Um genau zu sein, eine Folie. Da habe ich jetzt einmal alle Tools aufgelistet, die so wirklich wesentlich sind. für die Entwicklung von regulären Ausdrücken. Da sprechen wir kurz drüber. Und dann wird es noch einmal interessant, das ist quasi der praktische Teil. Ich habe jetzt immer versucht, in GDI die regulären Ausdrücke den Studierenden zu vermitteln. Da haben sich immer Probleme ergeben, die kommen immer wieder. Und die beschreibe ich jetzt als Verwirrungen oder Unklarheiten oder wie auch immer man das übersetzen will. Und genau die will ich noch einmal auf einen Punkt bringen und dann sagen, wie man diesen spezifischen Fall in regulären Ausdrücken behandelt. So, also grundsätzlich, Regex ist die Kurzform für Regular Expressions. Ich sage es gleich dazu, meine Folien sind in Englisch. Ich tue mir viel leichter, wenn wir ein technisches Thema in Englisch reden. Das ist wahrscheinlich eine Informatikerkrankheit. Aber die ganzen Folien sind in Englisch. Natürlich, wie ihr merkt, reden tue mir trotzdem auf Deutsch. Regular Expressions oder auch Rational Expressions genannt. Rational Expressions, um ehrlich zu sein, das habe ich erst durch Wikipedia erfahren, dass das so heißt. Ich habe mir dann einmal geschaut, okay, wie schauen wir denn aus, was sagen die Suchmaschinen, wie viele Treffer gibt es? Wie viele Treffer gibt es jetzt für die verschiedenen Begriffe? Ich wollte einmal grundsätzlich skizzieren, das Wichtigste war mir hervorzuheben, Regex versus Regular Expressions. Und da sieht man halt einmal, okay, Google für Regex hat mehr Treffer als für Regular Expressions. Also Regex ist wirklich die Abkürzung für Regular Expressions. Deshalb habe ich auch nicht getraut, im Vortragstitel reinzuschreiben Regex und nicht auch reguläre Ausdrücke. So, das Regex, wenn man es zum allerersten hört, das hätte ich gerne mal irgendwie erlebt, dass jemand in eine Apotheke reingeht und fragt, haben Sie Regex? Weil das klingt ja eigentlich wie ein Medikament oder so ähnliches. Das war halt echt einmal lustig, wenn es jemand ausprobiert. Um ehrlich zu sein, ich traue es mir nicht, aber es war halt einmal lustig zu erleben. Gut. Also nicht verwirren lassen, es geht um ein technisches Konzept. Nämlich, in Quintessenz wollen wir eigentlich mehrere Strings durch einen einzigen String spezifizieren. Also, wir haben eine Menge von Zeichenketten und jetzt wollen wir wirklich nur eine dadurch längere Zeichenkette angeben, die repräsentativ ist für mehrere Zeichenketten. Das ist eigentlich die ganze Idee hinter regulären Ausdrücken. Also, das kann man durchaus mengentheoretisch betrachten. Ein String repräsentiert mehrere Strings. Das ist eine Domain-Specific Language, DSL. Das bedeutet, wir nehmen uns ein kleines Teilgebiet, einen Problembereich heraus und diesen wollen wir jetzt mit regulären Ausdrücken behandeln. Wir kümmern uns nicht um irgendwas Komplizierteres. Wir betrachten reinen Text, der als eine Sequenz von Symbolen, von Zeichen betrachtet wird und wir wollen jetzt reguläre Ausdrücke verwenden, um darauf Operationen auszuführen. Welche betrachten wir jetzt? Okay, ein Anwendungsfall für reguläre Ausdrücke wäre zum Beispiel dieses Fuzzy String Matching. Ihr habt da hier ein Zitat aus Hackers Jargon-File herausgenommen und da drinnen kommt zum Beispiel der Begriff Gedanken öfters vor. Wäre es jetzt durchaus interessant, all diese verschiedenen Vorkommnisse von Gedanken heraus zu extrahieren, zu finden. Später können wir zum Beispiel hergehen und sagen, all diese Treffer, die wir gemacht haben, all diese Funde, auf denen wollen wir Operationen wie zum Beispiel ein Ersetzen durchführen. Also das ist ein klassischer Anwendungsfall für reguläre Ausdrücke, Fuzzy String Matching. Ein anderes wäre Textextraktion. Wenn ich über Programmierung rede, ist immer ein Donald Knuth Zitat drinnen und Donald Knuth hat auch ein Zitat für reguläre Ausdrücke. I define Unix as 30 definitions of regular expressions living under one hood. Roof. Und die Idee wäre es jetzt, wenn wir diese Anführungszeichen ansehen, diesen Text, der dazwischen steht, herauszunehmen. Also das wäre auch ein Anwendungsfall für reguläre Ausdrücke. Wir wissen, da kommt irgendwo, kommen zwei Anführungszeichen vor und wir wollen den Text, der dazwischen steht, herausnehmen. Ein anderes Beispiel, das ist jetzt zwar Pseudo-TU Graz Online-Export. Da kann man die Daten als CSV exportieren. Und ja, das ist ein bisschen variabel, weil CSV ist auch de facto Standard und nicht wirklich spezifiziert. Das bedeutet, man hat auch solche Unklarheiten, wie zum Beispiel, was ist das Trennzeichen? Komma separated value steht einmal dafür, dass es durch ein Komma getrennt wird. In der Praxis ist meist Strichpunkt eigentlich das beliebteste, das Semikolon. Aber es gibt auch Varianten, wo Tabs zum Beispiel als Separatoren verwendet werden. Reguläre Ausdrücke können jetzt den Hintergedanken haben, okay, wir wollen so dynamisch sein, dass wir eine Liste von Trennzeichen angeben und egal welches Trennzeichen verwendet wird, wir wollen zum Beispiel diesen Text, diese Felder, die da drinnen enthalten sind, damit aufsplitten, unabhängig vom Trennzeichen. Klassischer Anwendungsfall für reguläre Ausdrücke. Dann wird es ein bisschen theoretischer schon, theoretisch stimmt auch wieder nicht, sagen wir mal, ein bisschen komplexer, weil da geht es schon um Compiler-Theorie. Wir wollen lexen. Was bedeutet das? Die Idee hinterm Lexen ist, wir haben einen Quelltext gegeben, also das kann ein klassisches D-Programm sein und das muss sowieso mit jeder Form von Programm passieren, das irgendwie interpretiert werden soll, dass wir einmal die verschiedenen Elemente herausanalysieren, welche kommen vor. Und dieses Aufbrechen in verschiedenen Tokens, also diese Tokens sind durch Rechtecke auf dem Slide dargestellt. Diese Tokens können wir dann später weiterverarbeiten, aber der erste Schritt ist einmal dieses Aufbrechen in Tokens. Und dieser Prozess ist auch ein klassischer Anwendungsfall für reguläre Ausdrücke. Also ich würde behaupten, es kommt kein Compiler ohne reguläre Ausdrücke zurecht. Wenn man natürlich Parser-Generatoren oder ähnliches verwendet, kommt trotzdem in irgendeiner Form dahinter, wird ein DFA gebaut und so ähnliches. Das alles Theorie ist von den regulären Ausdrücken. Die Quintessenz vom Compiler ist, wir nehmen einen String her und wollen im Lexing-Schritt eine parametrisierte einen Token-Stream erstellen. So, das waren einmal die verschiedenen Use Cases, die wir mit regulären Ausdrücken abdecken wollen. Also das sind jetzt Use Cases, wo ich immer gedacht habe, okay, wenn wir über reguläre Ausdrücke sprechen, was wollen wir überhaupt behandeln? Und das sind jetzt vier Beispiele, die sollten eigentlich wirklich äquivalent sein zu allem, was ihr jemals mit regulären Ausdrücken machen wollt. Reguläre Ausdrücke sind sehr mächtig. Jetzt kann man natürlich sich fragen, was bedeutet dieses mächtig? Da gibt es eine ganze Theorie dahinter. Später komme ich nochmal darauf zurück. Aber es ist jetzt einfach so, wie haben wir gesagt, wir geben einen String an, mit dem wir verschiedene Strings repräsentieren wollen. Jetzt ist die Frage, kann dieser eine String eine beliebige Menge von Strings repräsentieren? Die Antwort ist, na, also dadurch wird Mächtigkeit definiert und wir schaffen es nicht mit regulären Ausdrücken, alle verschiedenen Mengen von Zeichenketten zu erzeugen. Das ist nicht möglich. Dazu bräuchten wir mächtigere Werkzeuge, wie zum Beispiel Turing-Maschinen, die sind mächtiger. Reguläre Ausdrücke können eine Untermenge davon behandeln, und konzentriert sich auf das und versucht das möglichst gut zu machen, aber sie können nicht eine beliebige Menge repräsentieren. Jetzt habe ich das versucht, die vier Use Cases irgendwie zusammenzufassen und nochmal auf einem Slide zusammenzugeben. Wenn wir jetzt den Kern betrachten, haben wir immer denselben Prozess. Ganz am Anfang steht ein Matching. Das bedeutet, wir haben zwei Parameter. Das ist einerseits ein Pattern, ein String, der mehrere Strings repräsentiert, dieser Regex, und andererseits der Input-String. Matching bedeutet, ist der Input-String Teil dieser Menge von Zeichenketten, die wir durch den Regex interpretieren wollen. Matching ist der erste Schritt. Eventuell anschließend wollen wir auf Basis dessen, wie wir das gematcht haben, Teile daraus extrahieren. Meist ist es so, dass die komplette Beschreibung, welche Teile das sind und so, schon im Regex drinnen, deshalb habe ich da dazu geschrieben 0 Parameter, weil das schon drinnen ist im Regex vom Matching-Schritt. Abschließend können wir noch sagen, okay, jetzt habe ich diese Teile gematcht. Und jetzt will ich hergehen und diese Teile gegen andere Teile ersetzen. Das wäre auch noch ein Schritt, den man anschließend durchführen will. Und das sind eigentlich die drei Operationen, die man jetzt benötigt. Wenn man irgendeine Regex-Library verwendet, gibt es da viele verschiedene Methoden. Eigentlich, im Grunde sind es immer diese drei Operationen. Nur halt mit unterschiedlichen Parametern sozusagen. Okay, woher kommen Regex? Die sind überhaupt nicht aus dem Bereich von Textverarbeitung oder so etwas Ähnliches, wie wir es Informatiker jetzt immer betrachten, sondern kommen eigentlich aus dem Bereich neuronale Netze und DNA-Subsequenzen, Matchen und Ähnliches. Dafür hat sich da Stephen Kleine, will er genannt werden, wobei es nicht so geschrieben wird, Stephen Kleine, der ist ein grundsätzlicher Mathematiker, und der hat viel im Bereich der Mengentheorie geforscht. Und da sehen wir schon wieder, ich habe gesagt, A-String repräsentiert mehrere, das ist eigentlich nichts weiter als Mengentheorie. Genau so ist auch der Zugang gewesen von Stephen Kleine. Der nächste wichtige Schritt war dann die Entwicklung von Unix. Da haben wir mal den Ken Thompson und den Dennis Ritchie. Die beiden haben Unix entwickelt. Unix ist jetzt grundsätzlich ein Betriebssystem, das auf den Bell Labs entwickelt worden ist und den Kern darstellt, zum Beispiel für Linux heute. Das ist das Wichtigste einmal. Mac OS X hat es dann auch irgendwann geschafft, POSIX-kompatibel zu sein und ist damit auch ein Unix heute. Genau, und der Punkt ist, da Stephen Kleine hat das schön in einem Paper beschrieben, ja, so könnte man reguläre Ausdrücke circa entwerfen. Also er hat diesen Stern gleich mal definiert, den Kleinschen Stern, wie er dann auch genannt wird, den man dann bei regulären Ausdrücken kennt. Die Unix-Leute haben halt jetzt wirklich diesen praktischen Ansatz gehabt, dass sie sagen, okay, wir wollen das irgendwie anwenden. Konkret bei Unix ist ja diese Philosophie, wir haben alles nur Textdateien. Wir bilden alles über Textdateien ab, alle Objekte, die man in einem Betriebssystem betrachten, sind Textdateien. Und die Unix-Leute haben jetzt gemeint, wir brauchen dafür auch die guten Werkzeuge, um mit diesen Textdateien umgehen zu können. Und sie haben solche Werkzeuge wie set, awk oder grep entwickelt, mit denen man diese Textdateien verarbeiten kann, also Teile daraus matchen oder ersetzen oder ähnliche Operationen. Letztendlich kann man es wieder runterbrechen, genau auf die drei Operationen, die ich früher genannt habe. In den 80er Jahren hat noch der Henry Spencer eine Regex-Library geschrieben. Das war essentiell sozusagen, jetzt waren wir in dieser Betriebssysteme Unix-Schiene und jetzt wollen wir das ein bisschen ausbreiten, dieses Konzept von regulären Ausdrücken. Die Regex-Library ist eine Library, die dann später auf Programmiersprachen und sowas übertragen worden ist. Perl ist die Programmiersprache für reguläre Ausdrücke. Perl hat von Anfang an das Ziel gehabt, wir wollen mal gute Textverarbeitung zur Verfügung stellen können. Hat das meiner Meinung nach auch geschafft. Über die Syntax können wir andere Diskussionen führen. Aber Perl war ganz wesentlich für die Weiterentwicklung von regulären Ausdrücken. Wichtig ist dann auch noch das Herauskommen von Unicode 1.0. Genau in dem Jahr, in dem zum Beispiel ein Linux entstanden ist, oder ich geboren bin. Unicode war deshalb wichtig, weil es ein Mapping spezifiziert, nämlich Computerarbeiten mit Zahlen, und wir sind Menschen, die visuelle Signale interpretieren können. Wir wollen jetzt ein Graphem einer Zahl zuordnen. Unicode ist nichts weiter als ein riesiges Mapping zwischen einer Zahl und einem Graphem. 97 ist noch die PCRE-Library rausgekommen. PCRE steht für Perl Compatible Regular Expressions. Und diese Library ist die Library, die jetzt Einzug gehalten hat in die ganzen verschiedenen Programmiersprachen, hat sich auch ziemlich lang gehalten, ist auch teilweise heute noch so, dass die PCRE-Library die Basis darstellt. Und es ist nur so, dass wir heute analysiert haben, okay, wir können wirklich Optimierungen wirklich gut durchführen, und wir brauchen, PCRE ist schön und nett, aber es gibt Fälle, wo sie ziemlich schlecht unterwegs ist, wo sie auch schlechte Performance hat, und deshalb versuchen wir die PCRE-Library langsam loszuwerden. Aber sie hat grundsätzlich in die verschiedenen Programmiersprachen Einzug gehalten. Und das heißt, was haben wir heute? Den Zustand, dass wir auf den Unix-Systemen wunderbare Kommandozeilen-Tools haben, um reguläre Ausdrücke verwenden zu können. Und andererseits auch die Programmiererschiene, dass wir Programmiersprachen haben, die Libraries zur Verfügung stellen, mit denen wir reguläre Ausdrücke anwenden können. Also heute ist halt die Frage, okay, wie gut sind diese regulären Ausdrücke integriert? Darauf gehe ich jetzt nicht wirklich ein, weil das für mich kein spannendes Thema ist. Es gibt unterschiedliche Dialekte von regulären Ausdrücken, darauf gehe ich noch ein. Im Grunde haben sie aber einen gewissen Kern, der zwischen allen gleich ist, und den wollen wir heute noch betrachten. Okay, also das nächste ist, dass wir die verschiedenen Elemente anschauen werden, die reguläre Ausdrücke haben. So, the simplest day ist Konkatenation. Was ist Konkatenation? Naja, einfach ein kompliziertes Wort für der eine String anhängt an einen anderen. Okay, also grundsätzlich, wenn man einfach einen regulären Ausdruck schreibt, der nur aus einem Zeichen besteht, zum Beispiel B, dann matcht er genau diesen String B und nichts anderes. Wenn wir jetzt konkatenieren, einen regulären Ausdruck A und einen regulären Ausdruck B, also nur AB hintereinander schreiben, dann matcht genau AB und nichts anderes. Ganz einfach. ABC, genau dasselbe. Spannend wird es dann, wenn wir zum Beispiel Alternation haben. Das kann man sich so als Oder denken. Also entweder die linke Seite oder die rechte Seite matcht. Also eigentlich entweder oder. Exklusives Oder. Und wenn man jetzt diesen vertikalen Strich verwendet, der diese Alternation repräsentiert, haben wir zum Beispiel A oder B. Es matcht genau die Strings oder repräsentiert genau die Strings, die Länge 1 haben und das Zeichen A oder B enthalten. Das ist kein binärer Operator, sondern kann beliebig aneinander geschachtelt werden, A oder B oder C. Nicht zu vergessen, es gibt auch den leeren String. Der kann durchaus böse sein für die Performance, einen leeren String zu matchen. Aber grundsätzlich, er existiert, und den können Sie auch bei der Alternation angeben. Ich sage entweder, ich will einen String der Länge 1 haben, der A oder B ist, oder einen String der Länge 0. Okay. Nächstes Basiselement sind die Quantifiers. Quantifiers geben eine Quantität an, also eine gewisse Anzahl. Und da haben wir drei verschiedene Operatoren, die so die Klassiker sind, an denen man regex erkennt. Nämlich das Fragezeichen, das repräsentiert eine Quantität von 0 oder 1. Das Plus repräsentiert eine Quantität von 1 bis unendlich. Und der Stern eine Quantität von 0 bis unendlich. Wir können dann schon ein Feature nutzen, das heute quasi in jeder Regex-Engine drin ist und ganz am Anfang noch nicht existiert hat. Wir wollen weitergehen. Wir wollen nicht nur sagen 0, 1 oder unendlich, sondern wir wollen einen gewissen Bereich angeben. Zum Beispiel zwischen 1 bis 2. Oder ihr könnt auch schreiben 3 bis 300. Dafür nehme ich jetzt geschwungene Klammern her und tue das Min und das Max, also das linke Argument und das rechte Argument durch ein Komma trennen. Und da gebe ich an, in welchem Bereich sich diese Quantität befinden muss. Ich kann auch das Min weglassen, das Minimum, und dann ist es einfach 0. Selbe jetzt mit Max. Ich kann einfach das Max weglassen, gebe ein Min nur an und habe dann eine Mindestanzahl und die geht bis unendlich von der Quantität her. Ich kann auch eine exakte Anzahl angeben, ist auch naheliegend, das kann man weglassen, Min und Max fallen zusammen. Damit verlange ich genau eine gewisse Anzahl. So, jetzt kommen wir zum Dot. Das ist ein kleiner Operator, der ordentlich mächtig ist, weil der tut einfach alles matchen. Wichtig ist dabei, vergesst nicht, der Dot hat genau die Länge 1. Der matcht genau ein Zeichen, eine Einheit in dieser Zeichenkette. Hängt jetzt davon ab, von der Konfiguration von der Regex Engine, ob da drinnen zum Beispiel ein Zeilenumbruch drin ist oder nicht. Das ist so ein typisches Ding, das erst konfiguriert werden muss. Normalerweise ist da Zeilenumbruch nicht drinnen im Punkt. Also ich behaupte, alle Tools, die ihr verwendet, da ist immer in der Standardkonfiguration ein Punkt, matcht nicht ein Zeilenumbruch. Alles außer einem Zeilenumbruch, aber ihr könnt es konfigurieren über einen Parameter, ob der Punkt einen Zeilenumbruch matchen soll. Bitte? Nur Zeilenumbruch. Das ist wirklich wichtig. Whitespaces sind so die Dinger, die sieht man nicht, deswegen weiß man nicht, wie sich es da verhaltet. Über die macht man sich keine Gedanken, aber Whitespaces sind auch einfach nur Zeichen eigentlich und diese kann man auch matchen. Und der Punkt ist wirklich nur für Zeilenumbrüche. Das liegt daran, dass man ursprünglich von Kommandozeilen-Tools ausgegangen sind und dort immer zeilenweise gematcht wird. Deshalb haben wir reguläre Ausdrücke, die zeilenweise operieren. So haben sie damals gedacht. Und dann ist man später draufgekommen, nein, in Programmiersprachen braucht man das nicht. Man muss auch konfigurieren können, dass es Multi-Line-Matches gibt. Okay, Character List werden durch eckige Klammern notiert. Und jetzt ist es so, da drinnen in den eckigen Klammern haben wir verschiedene Zeichen. Eine solche Character List steht genau für ein Zeichen von dieser Liste. Genau. Das heißt, ABC, wenn da drinnen steht, matcht A, B oder C. Schon einmal wichtige Info, das ist genau äquivalent eigentlich zur Alternation, wenn ich hinschreibe das oder das oder das oder das, könnt ihr auch durch eine Alternation repräsentieren. Da spare ich mir die ganzen vertikalen Striche, also durchaus praktisch. Da drinnen gibt es auch Ranges, das bedeutet, wir haben einen Hyphen in der Mitte, einen Bindestrich, ein Minus oder wie auch immer man es nennen will, und das hat eine gewisse Semantik, weil es bedeutet, ich beginne bei diesem Zeichen und alle Zeichen, die in einer normalen Ordnung, in einer lexikografischen, bis zum anderen Zeichen vorkommen, all diese werden gematcht. Das heißt, A bis D würde bedeuten, wir matchen A, wir matchen B, wir matchen C, wir matchen D. Weil das Alphabet einfach so definiert ist, dass A jetzt der erste Buchstabe ist, D ist der vierte Buchstabe und alles, was so dazwischen vorkommt, matcht. Ihr seht schon, das erfordert eine Ordnung. Dann kommen wir zu Themen wie, okay, das ist sprachabhängig und sowas, dann wird es ganz kompliziert. Wenn wir rein über das lateinische Alphabet sprechen, dann sollte klar sein, okay, A ist kleiner, also das kleinste Element, und Z ist natürlich das größte. Genau. Was ist jetzt, wenn ich euch sage, diese Character Lists sind ziemlich kompliziert und haben eine ganz andere Bedeutung als die restlichen Regex. Das ist eine Sichtweise, die kann ich durchaus teilen. Character Lists sind noch einmal eine Sprache in regulären Ausdrücken drinnen, könnte man behaupten. Die Ansicht teile ich. Wieso? Gut, also, das haben wir schon gesehen. Naja, da drinnen haben wir noch einmal so ganz spezielle Zeichen. Jetzt haben wir schon diesen Bindestrich gesehen, der das ganz ein neues Konzept einführt. Jetzt können wir noch einmal ein anderes Ding betrachten. Das ist dieser Carrot, dieses Hackerl, dieses Dach, der ein Not repräsentiert. Alle, also wenn wir das mittlere Beispiel anschauen, dann haben wir die Menge an Zeichen der Länge 1, die genau nicht A, nicht B und nicht C sind. Keines von diesen Elementen. Noch einmal eine eigene Semantik. Naja, jetzt haben wir diesen Hyphen, diesen Bindestrich, da in der Mitte reingeschrieben. Aber was ist, wenn ich diesen Bindestrich eigentlich matchen will? Naja, da sagt jetzt Character List, diese Character List Syntax, naja, den muss man halt ganz vorne hinschreiben. Dann gibt es kein linkes und kein rechtes, also kein linkes Element. Und dadurch behaltet der Bindestrich seine Semantik. Noch einmal kompliziert wird, wenn wir über Escaping nachdenken. Was bedeutet Escaping? Reguläre Ausdrücke sind so ein Werkzeug, das man zum Beispiel in Programmiersprachen verwendet. Gut. Jetzt gibt es Programmiersprachen, die sind ja irgendwie formal definiert. Also da gibt es eine formale Spezifikation. Wie darf ein gültiges Programm ausschauen? Nach einem If-Statement könnte ein Then-Statement folgen. Und eventuell dann auch noch ein Else-Statement. Solche grammatikalischen Regeln kann man definieren für jede Programmiersprache. Muss auch gemacht werden, damit man dann einen Compiler bauen kann. Okay? Und jetzt haben wir diese formale Sprache von Programmiersprachen und reguläre Ausdrücke haben wir noch einmal. Was ist da erlaubt? Also wenn wir zum Beispiel jetzt betrachten, wir haben gesagt, dieses diese eckige Klammer führt eine Character List ein. Genau, was ist jetzt, wenn ich vergiss, diese Klammer zu beenden? Dann muss eigentlich die Regex Engine aufschreiben, hey, da ist unbalanced number of parentheses, oder brackets eigentlich. Da muss die Regex Engine hergehen und sagen, das, was der Programmierer da angegeben hat als Regex, das ist nicht brauchbar, das ist kein Regex. Ich kann das nicht verarbeiten. Jetzt habe ich diese Programmiersprache, das ist eine formale Sprache, und ich habe noch einmal Regex. Und diese Regex muss ich irgendwie in dieser Programmiersprache verwenden. Also in Programmiersprachen haben wir typischerweise Strings und sowas als Datentypen. Und da drinnen spezifiziere ich zum Beispiel einen Regex als String. Und jetzt gelten natürlich für Strings an sich schon einmal spezielle Regeln, weil sie zum Beispiel mit einem doppelten Anführungszeichen vorkommen. Wenn jetzt da drinnen im String ein doppeltes Anführungszeichen vorkommt, muss zum Beispiel mit einem Backslash escaped werden. Escaped heißt, wir fliehen aus den üblichen Regeln heraus, damit wir etwas angeben können, was man nicht wortwörtlich dorthin schreiben kann. Okay, reguläre Ausdrücke, escaping, wenn wir ausbrechen wollen aus den üblichen Regeln. Zum Beispiel eckige Klammer soll nicht bedeuten, dass wir eine Character List verwenden. Dann ist eigentlich der universelle Escaping Character dieser Backslash. Also das ist wirklich in jeder Engine so drinnen. Erstmal einen Backslash verwenden, um jetzt wirklich eine eckige Klammer zu matchen und nicht eine Character Class. Okay. Gut, also das Feature-Set, das wir bisher betrachtet haben, das ist schon ziemlich nice. Und wer schon damit umgehen kann, der hat schon einiges zur Verfügung. Das Problem, das wir ein bisschen bei Regex haben, naja, es schaut alles so kryptisch aus, das wird eventuell so ewig lang. Wir wollen viele Strings, also eine Zeichenkette repräsentiert viele Zeichenketten, dann wird diese eine Zeichenkette ewig lang. Das heißt, wir wollen eigentlich Werkzeuge haben, um wirklich möglichst kompakt die Dinge zu beschreiben. Weil dann wird es ja gut lesbar, gut wartbar und damit wird der Programmcode möglichst angenehm zu warten. Ein convenient Tool sozusagen sind die Shorthand Lists. Ich will nicht schreiben, eine Character List, haben wir gesagt, die ist zum Beispiel A bis Z, aber ich kann auch angeben 0 bis 9. mit matche ich eben, so wie wir da hier auf der rechten Seite gesehen haben, da hier matche ich eine beliebige Zahl. Backslash d ist noch einmal kürzer. Da brauche ich nicht eckige Klammer 0 bis 9 hinschreiben, sondern backslash d ist einfach eine beliebige Ziffer. Also genau, Stringlänge wieder 1 und das umfasst halt die Zahlen 0 bis 9. Backslash w. Also sagen wir so, es gibt für die Shorthand-Lists ziemlich viele verschiedene Geschichten, dass die sind da teilweise von der Engine dann abhängig, was es da wirklich gibt. Backslash d und Backslash w ist immer drin. Und Backslash w ist quasi ein bisschen komisch definiert. Da fragt man sich, wozu braucht man es. Naja, das ist einmal grundsätzlich das Alphabet, A bis Z, groß und klein geschrieben. Und jetzt auch noch die Ziffern haben wir drin und noch Underscore. So. Was ist typischerweise aus Buchstaben, Ziffern und einem Underscore aufgebaut? Frage einmal ins Publikum. Bitte. Punkt, genau, richtig. Also wir haben Programmiersprachen, da verwenden wir irgendeinen Variablennamen. Der Klassiker ist, es darf nicht mit einer Ziffer anfangen, aber wir haben das Alphabet zur Verfügung und nachfolgend, nach dem ersten Teil, das Alphabet plus Ziffern und was wir immer verwenden dürfen, ist der Underscore. Also Backslash W ist so richtig praktisches Tool. Wenn wir irgendwas extrahieren wollen aus Programmcode oder sowas, dann brauchen wir Backslash W. Einfach praktisch. Backslash, bitte. Danke. Eieieiei. Jupp, Ian ist leider menschlich. Und da ist mir ein Fehler unterlaufen. Danke für den Hinweis. Das werde ich dann gleich mal nachtragen. Jo. Genau. Gut. Dann haben wir wieder Backslash S. S steht quasi für Space. Ist aber weiter zu fassen, nämlich White Space. White Space, welche Zeichen umfasst das? Oder fragen wir vielleicht so, White Space sind verschiedene Zeichen und woher kommt der Name für diese Zeichen? Wieso heißt das White Space? Also ich wollte darauf hinaus, White Space wird White Space genannt. Zeichen sind, haben grundsätzlich keine Farbe, ja, logisch. Aber wenn man jetzt diese Zeichen ausdruckt, ist das typischerweise auf weißem Papier, also das ist das meiste, was wir verwenden. Und wenn du das jetzt ausdruckst, diese Zeichen, sind sie weiß einfach nur. Du siehst sie nicht. Genau deshalb heißen sie White Space. Das umfasst, da gibt es viele, Leerzeichen, Zeilenumbruch, sowohl auch noch der Carriage Return, Vertical Tab, Horizontal Tab, Line Feed. Jetzt stehe ich auch schon an, aber die ganzen Kontrollsequenzen und ähnliches fallen darunter unter Whitespace. Die Zeichen, die nicht sichtbar sind, die man nicht fürs Auge gescheit repräsentieren kann. Bitte. Gehe kurz auf noch weiter zurück. Okay, das ist eher langsam. Auf diese Folie zurück, weil diese Character-Lists sind so was ganz Eigenes. Da gelten zum Beispiel nicht diese Regeln, dass Backslash D ein Digit repräsentiert. Also um deine Frage zu beantworten, nein, du darfst sie nicht in Character-Lists verwenden. In Character-Lists musst du wirklich das quasi ausschreiben als 0 bis 9 oder ähnliches. Also ich würde wirklich behaupten, diese Character Lists, die Regeln, die innerhalb von Character Lists gelten, die sind noch einmal ganz eigen. Da kann man nicht diese typischen Regelsfeatures nutzen. Jo. Bitte.
Hans weiter noch die Character List und
Die. Bitte, wie?
Die.
Der Zirkumflex. Du fragst dich gerade, ob es wirklich den Anfang vom String. Du
musst zwischen einem eckigen Klammern und der Scheiß stellen.
Ja? Oh. Oh, Mariana. Absolut richtig, das ist Blödsinn. Gibt es mal verschiedene Zahlen. Wie viel Whitespace Characters definiert Unicode? Wer ratet am besten? Du dürftest beliebig raten. Zu hoch. 20? Ah, knapp. Also die Antwort ist genau die Hälfte von 50 und ein bisschen über 20, 25. 25 Whitespace Characters definiert Unicode. Die da aufzulisten in eckigen Klammern ist eine dumme Idee. Ich weiß nicht, wieso ich da überhaupt dran gedacht habe. Und das ist natürlich Copy-Paste vom Backslash W. Okay. Nächstes Thema sind Anker. Anker wird jetzt wieder durch dieses Dach verwendet. Aber hier sind wir jetzt nicht in Character-Lists drinnen, sondern außerhalb wirklich im regulären Ausdruck. Und zwar, der Anker macht eigentlich wirklich nur Sinn, wenn wir über einen Text reden, der ganz am Anfang vorkommen kann. Also konkret, dieser Dach repräsentiert den Anfang des Strings. Das matcht genau nur, wenn da der String anfängt. Es wird also keinen Sinn machen, B, Zirkumflex ITS, zu schreiben. Genaues Äquivalent gibt es auch für Ende, also wird beendet mit. Der String wird beendet hier an dieser Stelle, wo das Dollar steht. Und jetzt kommen wir zu ganz spannenden Themen, wo man schon ein bisschen um die Ecke denken muss und wo man durchaus verwirrt werden kann. Also die Gruppen sind ein bisschen gemein. Da möchte ich jetzt wirklich jedes Detail besprechen. Gruppen sind grundsätzlich durch runde Klammern repräsentiert. Okay, für jede öffnende runde Klammer gibt es eine schließende Klammer und alle Zeichen, die dazwischen sind, die werden einfach annotiert, die gehören zu dieser Gruppe. Also ein paar von runden Klammern eröffnet eine Gruppe und alle Zeichen, die dazwischen vorkommen, sind Teil dieser Gruppe. Zum Beispiel bei der Alternation haben wir jetzt A oder C. Und was auch immer diese Alternation da als Ergebnis zurückkommt, dieses Ergebnis wird Teil der Gruppe. Und konkret, nachdem wir nur ein paar von runden Klammern haben, entsteht da hier eine Gruppe und später können wir hergehen und diese Gruppe wiederverwenden. Das war der Teil, wo ich am Anfang gesagt habe, ja, irgendwas extrahieren oder so, das geben wir schon im regulären Ausdruck an, welchen Teil wir daraus extrahieren wollen und wie wir den verwenden wollen. Das ist genau durch die Gruppen möglich. Okay, die Gruppen kann ich natürlich auch zwei davon angeben und sie sind jetzt Zeilen, die matchen nicht wirklich was. Wenn du dann runde Klammer selbst matchen willst, musst du wieder Backslash verwenden, aber wenn du das Backslash nicht verwendest, dann erzeugst du einfach eine Gruppe und vom Ergebnis kannst du diese Gruppen herausnehmen. Interessant ist der Aspekt, der glaube ich dann auf der nächsten Folie kommt, Gruppen werden durchnummeriert. Das bedeutet, ganz links in dem Beispiel habe ich nur eine Gruppe, dann habe ich zwei und die werden von links nach rechts durchnummeriert. Okay, passt. Komplizierter wird es, wenn wir schon so einen regulären Ausdruck haben. Wie wird dessen durchnummeriert? Hat jemand Vorschläge, wie da die Zahlen anzuordnen sind? Was steht in der ersten Zeile und dann in der zweiten Zeile? Wie ist da die richtige? Bitte.
Ja, das A, B, C, das Ganze, also das, die zwei Kammern.
Ja.
Das ist 1. Und man kann die unteren Elemente so wie 2 und 3. Und dann wird dann Dev 4.
Ganz genau. Richtig, richtig. Genau, das ist die richtige Lösung. Ausschlaggebend ist wirklich nur die öffnende Klammer. Ihr lest den regulären Ausdruck von links nach rechts und schaut an, okay, wo ist die öffnende Klammer? Und je nachdem, die wievielte öffnende Klammer es ist, diesen Index, diesen entsprechenden Index bekommt auch die Gruppe. Also die erste öffnende Klammer ist dieses ABC, das bekommt den Index 1, die zweite öffnende Klammer ist für die Gruppe AB zuständig, Index 2, das nächste, die nächste öffnende Klammer ist für C zuständig, Index 3, und die letzte, das letzte Klammernpaar umfasst Def und ist der Index 4. Wichtig ist, dass wir jetzt diese Quantifiers zur Verfügung haben und die Frage ist, okay, worauf beziehen sich die eigentlich? Also ich kann jetzt ganz allgemein, wenn ich jetzt einfach einen Quantifier reinschreibe, so wie wir hier haben, D Fragezeichen, bezieht sich dieses Fragezeichen wirklich nur auf das D, nicht aufs C, nicht aufs B, nicht aufs A. Nur aufs vorige Zeichen. Jetzt kann ich aber hergehen und sagen, ha, mich interessiert das Zeichen nicht, sondern ich führe direkt davor eine Gruppe ein. Und dann soll das auf die ganze Gruppe bezogen werden und nicht auf dieses einzelne Zeichen. Das heißt, hier habe ich unten das Beispiel, Fragezeichen, BCD. Und das bedeutet, dieses Fragezeichen bezieht sich auf diese ganze Gruppe. Das heißt, BCD hat die Quantität 0 oder 1.
Wenn BCD nicht vorhanden wäre im gematchten String, ist die Gruppe dann leer oder gibt es die Gruppe dann beim Extrahieren?
Wenn man konkret zum Beispiel mit Python machst, Re-Modul, und dort kommt dieser String nicht vor, dann würde im Resultat ein leerer String an dieser Stelle drin stehen. Genau. Es hängt halt von der Programmiersprache ab, ob jetzt ein Nil, ein Null, dort hineinkommt. Bei Python ist es jetzt da Empty String. Ich gehe auf verschiedene Programmiersprachen später ein. Ich erwähne gerne mal Python, erstens, weil es meine Lieblingsprogrammiersprache ist, zweitens, weil GDI über Python handelt. Da kommt im Assignment 3 ja Python vor. So, Äquivalenz-Quiz. Da ist jetzt ein bisschen was Interaktiveres, nämlich A, B oder C. Ich habe schon verraten, das kann man irgendwie umschreiben. Wie könnte man das noch in regulären Ausdrücken niederschreiben? Irgendein anderes Werkzeug aus regulären Ausdrücken nutzen, um genau dieselbe Semantik zusammenzubekommen. Bitte. Character Lists verwenden. Punkt, genau. Wenn ich sage, gleiche Semantik ist eigentlich ein Fehler auf der Folie. Weil da müssen wir auch wieder eine runde Klammern einführen, weil da oben entsteht ja eine Gruppe. Unten aber nicht. Das ist eigentlich ein Fehler auf der Folie. Nicht ganz genau dieselbe Semantik, aber das, was gematcht wird, ist natürlich dasselbe. Nur die Gruppen, die entstehen, ist was Unterschiedliches. A plus kann man irgendwie umschreiben. Durch andere Konzepte von regulären Ausdrücken. Genau dasselbe zusammen.
A, A Stern.
A, geschwungene Klammer auf. 1, Beistrich, geschwungene Klammer
zu. Genau, richtig. War halt genau das Äquivalent. Absolut richtig. Ja. Gibt verschiedene Varianten. Kann man das hinschreiben, was einem am angenehmsten ist. Ich hätte halt behauptet, das Wortbarste ist das, was am kürzesten ist und sich am schönsten lesen lässt. Es wäre meiner Meinung nach dann doch die obere Form, nicht die untere. Aber ja, von der Semantik genau äquivalent. Diesmal ein A mit der Quantität 1, 2 oder 3. Bitte. Richtig, ich glaube, ich habe es anders aufgelöst. Deshalb frage ich einmal nach anderen Vorschlägen noch. Hast du absolut recht, ist es richtig? Aber hat jemand noch...
Man muss die Klammerung aufpassen, dass man dass man AAA macht, Klammern, weil sonst bezieht sich das Oder nur auf die zwei A's, die ich direkt daneben.
Ja, das ist richtig.
Oder war ich...
Also du müsstest drei Elemente machen. A, vertikaler Strich, AA, vertikaler Strich, AAA. Genau. Richtig. Genau. Es gibt natürlich verschiedene Lösungen. Das soll ein bisschen ein Spiel sein, deshalb ist nicht so tragisch. Genau. A, B, A oder B und das als mit einem Fragezeichen versehen. Wie könnte man das noch niederschreiben? Gibt es wieder verschiedene Varianten. Das ist auch die Variante, die ich genommen habe. Genau. Hui, da wird schon ein bisschen komplizierter, gell? Das schaut schon so papierend aus. Da muss man schon mal genau schauen, was das jetzt heißt. Aber man gewöhnt sich dran, sage ich euch. Das geht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da habe. A oder B. Ja.
Das A kommt immer vor. Weil das A, das Freizeit zieht sich nur auf die Gauss. Deswegen kann man A und dann Gauss machen.
Ja, genau. Richtig. Also, ja, genau, äquivalent. Also ich habe so aufgelöst, du hast die andere Variante und beide sind richtig.
Das hat wieder Probleme mit Zucken, oder?
Das stimmt. Die Gruppen sind nicht ganz richtig. Wie viele Gruppen entstehen beim oberen Regex?
Also, ja.
Ja, wie viele? War die Frage?
Ja, vier. Achso,
zwei, genau. Braucht man nur eine Anzahl der Klammerpaare abzählen, das ist genau zwei. Im unteren entsteht eine Gruppe. Also kann das nicht äquivalent sein, das stimmt. Das muss ich mal aufschreiben. Wie könnte man das untere Beispiel fixen für Gruppen? Gehen wir noch einen Schritt weiter. In der ersten Gruppe steht quasi alles drin, außer dem A. Okay, das heißt, im unteren Regex müsste man das A wirklich als Präfix ganz am Anfang hinschreiben. Okay. In der zweiten Gruppe, in der inneren von der Verschachtelung, das C wäre der einzige Match, der gilt für die zweite Gruppe. Das heißt, im dritten Teil vom unteren Regex, im rechtesten, da müsste man dieses C mit einer runden Klammer versehen. Dann würde ich behaupten, ist es äquivalent. Okay. Es geht ein bisschen in eine Richtung, das was du früher gesagt hast. Das ist fast schon ein bisschen Brainfuck. Aber wie können wir A noch schreiben? Ich will euch da nicht gefallen. A mit der Quantität 1. Ja. Gut. So, das waren jetzt die Basic vom regulären Ausdruck. Ja, das sind so die Werkzeuge. Wenn man die schon einmal verstanden hat, dann ist wunderbar. Exzellent. Wir wollen noch ein bisschen mächtiger werden und andererseits noch ein bisschen Features nutzen, die ein bisschen kürzere Regex ergeben. Das ist das Ziel von Advanced Regex von diesem Kapitel. Und ja, diese Basics sind quasi die Features, die jetzt eigentlich wirklich in allen aktuellen Regex-Engines drin sind. Das sind Features, die können Sie immer nutzen. Bei den Advanced-Sachen, die wir jetzt durchsprechen werden, ist das nicht mehr so unbedingt der Fall. Da müssen wir schon unterscheiden zwischen den verschiedenen Regex-Engines. Und da wird es ein bisschen komplizierter. So. Da hier sind wir. Word Boundaries. Es ist ziemlich angenehm, wenn man eine Regel angeben will, wenn man irgendwas matchen will. Zum Beispiel, man sucht ein Wort oder einen. Was ich oft gemacht habe, GDI, ich habe zum Beispiel von irgendeinem Studierenden den Namen rausgesucht. Okay. Den Namen schreibe ich hin, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Manuel hinschreibe, wird er sowohl Manuel als auch Emanuel finden. Ich will eigentlich sagen, Manuel ist jetzt wirklich an sich ein Wort, das gematcht werden soll. Und Manuel ist ein abgeschlossenes Wort, das heißt, vorne und hinten muss eigentlich ein Zeichen stehen, das repräsentiert, okay, da fängt da ein Wort an, beziehungsweise am anderen Ende hört es auf. Das ist jetzt definiert als entweder Whitespace oder ein Punctuation Character. Punctuation war das mit, also sowas wie Semikolon, Komma oder Punkt oder sowas ähnliches, ein Satzzeichen. Wenn das vorkommt, dann akzeptiere das Wort, aber wenn das nicht danach folgt, dann akzeptiere das nicht. Und da müssen wir schon unterscheiden. Es gibt einerseits die POSIX Engines, das könnt ihr euch jetzt simpel denken als das, was man auf der Kommandozeile verwendet. Das ist auf der linken Seite, das ist dieses Backslash kleiner Symbol, um den Wortanfang zu repräsentieren, und Backslash größer Symbol, um das Wortende zu matchen. Und auf der rechten Seite ist das, was man hier in Programmiersprachen verwendet, PCRE, Perl Compatible Regular Expressions, und das ist Backslash B. Word Boundaries. Auch noch ziemlich praktisch, und bitte. Genau. Bitte lauter. Oh boy, wo habe ich das her? Sagen wir so, ich mache einmal einen quicken Fix. Das, was auf der linken Seite alles gematcht wird, wird auf der rechten Seite auch gematcht. Jupp, da haben wir einen Fehler. Okay, nächstes Feature, Character Classes. Also diese Character Lists sind ein bisschen tedious, weil ich früher gesagt habe, White Spaces sind zum Beispiel 25 Zeichen, jetzt will ich ja nicht ernsthaft alle auflisten. Das ist ein bisschen blöd. Sondern das, was ich mir am besten merken kann, ist zum Beispiel, dass das White Space heißt oder Space oder so ähnliches. Und jetzt will ich irgendwie hinschreiben, ja, match mir alle Spaces. Das ist genau der Ansatz von Character Classes. Innerhalb einer Character List verwende ich noch einmal eckigen Klammern und vorne einen Doppelpunkt und hinten einen Doppelpunkt und dazwischen schreibe ich ein Keyword rein. Dieses Keyword matcht eine gewisse Klasse. Alpha bedeutet jetzt nichts weiter als alphabetische Zeichen. Je nach Sprache hängt das halt eventuell auch vom Locale ab, der konfiguriert ist. Ja, das im Türkischen ist das A irgendwie mehrdeutig oder so irgendwas. Da gibt es einen Unterschied zwischen Lateinisch und Türkisch. Und da gibt es viele solche Regeln. Gut, Alpha ist ein Beispiel. Alnum ist alphanumerisch. Da kommen also noch die numerischen Sachen dazu, 0 bis 9. ASCII, alles was in ASCII irgendwie definiert ist. Blank-Symbole, das sind jetzt eigentlich genau die. Und? Ah, jetzt stehe ich gerade an, was ist der Unterschied zwischen Blank und Space? Ja. Könnte hinkommen, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Dann kommen die Control Characters, ganz am Anfang von ASCII, also klassisch ist das 0 Byte, da ganz am Anfang und da kommen dann die ganzen Control Sequence Characters, die werden durch das gematcht. Da fällt zum Beispiel der Tab Character, das ist Blödsinn, der Tab Character ist kein Control Symbol, soweit ich weiß. Steuerung C ist ja, glaube ich, Mann, also einfach Bayern. Gut, jetzt müssen wir halt definieren, von welcher Sprache redest du, wie das genau definiert ist. Gut, Digit ist einfach eine Ziffer. Graph ist genau printable, also alles, was sichtbar ist, also net space. Lowercase. Und jetzt frage ich mich wieder, was Graph und Print der Unterschied ist. Ah, okay, da stehe ich auch schon an. Punctuation, Space, Uppercase, Word Characters und X-Digit, also Hexadezimal. Gut, also ich gebe zu, ich weiß da auch nicht alle auswendig, aber zum Beispiel was convenient ist, ist sowas wie alphanumerisch, das kann man immer wieder brauchen. Digit kann man durch Backslash Defel angenehmer schreiben, das verwende ich nie. Aber Hexadezimal kann man sich überlegen, schreibt man die Character Class hin und listet alle auf mit Ranges oder verwendet man X-Digit. Kann man sich überlegen. Und da sprechen wir natürlich wieder, Character Class da drinnen ist genau ein Zeichen, das wir matchen. Wieso sind jetzt Character Classes flexibler? Weil ich habe den Begriff auf der vorigen Folie verwendet. Character Lists are tedious, Shorthand Lists are not flexible. Wieso sind jetzt die Character Classes flexibler als diese Shorthand-Geschichten? Naja, ihr habt zwar diese eckigen Klammern und da drin noch einmal die eckigen Klammern, aber abseits davon, von den inneren eckigen Klammern, kann ich noch beliebiges dazu schreiben. Zum Beispiel kann ich die Negation jetzt verwenden. Also jetzt sage, nehme ein Digit, matche ich auch noch ein A und jetzt verwende ich jetzt negiert. Also ich matche nichts, was ein Digit ist oder ein A. Wir müssen noch klären, wie weit diese Matches sozusagen gehen innerhalb vom Regex. Wir wollen Bits oder Bets matchen und jetzt schreiben wir mal hin Bits und jetzt ist dieses I kommt eventuell auch als A vor, also die I, gerader Strich für das Oder und A hinschreiben. Dann komme ich drauf, ja, so funktioniert das nicht, weil die Alternation grundsätzlich für den ganzen String gilt. Also er schaut diesen vertikalen Balken an und versucht den ganzen String bis zum Anfang auf der linken Seite zu matchen oder den auf der rechten Seite. Und nicht nur das Zeichen daneben. Das ist eigentlich genau kontrovers zu den Quantifiers, die nur das vorige Zeichen verwenden. Gruppen kann man jetzt verwenden, um diesen Scope anzugeben, innerhalb der die Alternation gilt. Also B, jetzt führe ich eine Gruppe ein und da drinnen ist I oder A. Nervig ist, jetzt haben wir eine neue Gruppe eingeführt. Also naja, man kann es kontrovers sehen. Wir haben eine neue Gruppe eingeführt, aber ist das jetzt schlimm? Naja, dadurch haben wir in dieser Durchnummerierung von unseren Gruppen halt ein Element mehr drinnen. Eventuell wollen wir das nie betrachten, also können wir einfach sagen, ja okay, diesen Index 4, den ignorieren wir immer. Ja, jetzt die eine Variante. Oder wir sagen, okay, wir führen ein Konzept ein, mit dem wir explizit sagen, das schaut zwar aus wie eine Gruppe, aber das tun wir nicht am Ende auflisten. Das tun wir am Ende einfach wieder rausschmeißen, sozusagen. Fragezeichen, Doppelpunkt. Also ihr seht schon, da wird an der Syntax schon herumgefrickelt, weil ein Quantifier ist halt ungültig, wenn direkt davor eine runde Klammer steht. Weil Quantifier wird sich auf irgendein Element beziehen oder eine Gruppe, also entweder schließende Klammer oder irgendein Buchstabe. Ein Meta-Character selbst war halt natürlich sinnfrei, deshalb hat man gesagt, okay, diese ganzen Advanced Features, die tauchen immer so auf mit runde Klammer und jetzt ein Quantifier. Das ist immer die Notation für Advanced Features. Bitte.
Ich würde es nicht lösen mit B, Punkt, eckige Klammer auf, IA, eckige Klammer zu, TS.
TS. Ja, nee.
B, aber beliebiges Zeichen und das beliebige Zeichen darf nur I oder A sein, dann kommt TS.
Du hast IA in eine runde Klammer reingegeben, oder? In eine eckige. Du hast gerade den Punkt verwendet und dann auch eine eckige Klammer, richtig? Das würde ja bedeuten, du matchst zwei Zeichen. Nämlich zuerst ein beliebiges und anschließend I oder A.
Okay, also
aber ich will da eigentlich nur ein Zeichen variieren, nämlich I oder A. Das heißt, dein. Ganz genau. Einfach den Punkt weglassen und dann funktioniert. Genau. Also, wenn wir noch diese Auflistung haben, so wie vom vorigen Regex, wird jetzt einfach da unten dieses exkludiert, weil wir gesagt haben, Non-Matching. Non-Grouping eigentlich. Wir bewegen uns in die Richtung, dass wir immer dynamischere Sprachen haben, die immer besser mit Key-Value-Zuordnungen arbeiten können. Also in JavaScript sind Objekte sowieso nur mehr Key-Value-Zuordnungen, Methoden zu irgendeinen anonymen Funktionen und solche Geschichten, die an einen gewissen Kontext gebunden sind, etc. Key-Value-Zuordnungen werden immer wichtiger. Aus dem Grund war Python die erste Sprache, die gesagt hat, okay, wir wollen auch die Möglichkeit haben, eine Gruppe nicht nur einen Index zuzuweisen, sondern wirklich benennen. Weil das ist ja eigentlich ein cooles Feature. Wenn wir jetzt Compiler bauen und da drinnen irgendeine Tokens matchen wollen, dann wollen wir gleich dazu dokumentieren, okay, was wird da eigentlich gematcht? Dann kann ich wirklich dazu schreiben, okay, das zum Beispiel ist ein Identifier. Oder das ist ein Floating Point Value. Oder so ähnliches. Das heißt, ich kann schon dazu dokumentieren, was wird da eigentlich gematcht. Das bedeutet, am Ende habe ich diese Gruppe nicht mit einem Index benannt, sondern wirklich mit einem Namen. Und zwar wieder Fragezeichen am Anfang und dann ein P, ein großes. Wie man sich das merkt, das weiß ich auch nicht. Da habe ich leider auch keine Eselsbrücke. Aber ja, muss man leider auswendig lernen. Bitte.
Was ist da der Unterschied zwischen einem Tag mit Eckingklammern und einem anderen Tag mit Nichtklammern?
Das ist ein Regex, den zum aktuellen Zeitpunkt können wir den noch nicht verstehen. Ich habe dann ein äquivalentes Beispiel, es geht genau in dieselbe Richtung und da werden wir es dann sehen, was der Hintergrund ist. Also dieses Gleichzeichen wird dann auch noch ein Special Feature sein. Das letzte Advanced Feature, um genau zu sein. So, die Look-Aheads sind so das Feature, das kaum jemand verwendet und das verdammt mächtig ist und man eigentlich auch ziemlich effizient durchrechnen kann. Also Look-Ahead ist wirklich was, das ist so, der Advanced Regex-User kann das und kann das super toll nutzen und das ist was, was die meisten, die zwar Regex grundsätzlich verstehen, aber nicht verstehen. Okay, schauen wir es uns an. Look-Ahead bedeutet, wir wollen überprüfen, ob der nachfolgende Text einem gewissen Pattern entspricht. Allerdings wollen wir jetzt nicht weitergehen und quasi diesen Match irgendwie weiter nutzen oder sowas, sondern wir vergessen den Ganzen und sagen einfach, okay, dieser Text muss folgen. Allerdings, ich bleibe an der aktuellen Position, wo ich gerade arbeite. Das bedeutet, ich wirf das nicht in einer Gruppe oder sowas ähnliches, ich konsumiere nicht irgendeine Zeichen, die ich da daher kriege, wenn ich jetzt den Text verarbeite, sondern ich bleibe wirklich an der aktuellen Position, frage mal, fährst du jetzt weiter mit diesem Regel, würde dieser Regel matchen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich gleich abbrechen und sagen, okay, der Regel matcht nicht. Im anderen Fall gehe ich weiter und überprüfe jetzt den wirklichen Regex, der nachfolgend steht. Okay, was heißt das jetzt? Dieses Beispiel habe ich da. Das bedeutet, Regex, das da steht, ist unser Look-Ahead. Dieser Text muss einmal vorkommen. Und erst wenn dieser Text vorkommt, werden diese Punkte und dieses P, das nachfolgend dort steht, auch gematcht. Jetzt kann ich zum Beispiel ganz convenient machen, dass ich die letzten zwei Buchstaben von diesem Regex in einer Gruppe wirf und ein beliebiges Zeichen, das nachfolgend ist, was nicht möglich wäre, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe den Look-Ahead nicht zur Verfügung. Weil ich kann da nicht die Gruppe irgendwie aufteilen zwischen Regex und diesem P. Das wird von der Konstruktion her nicht gehen, weil die Ordnung der Klammern ja eingehalten werden muss. Also ich schaue mit diesem Regex voraus, kommt dieser String wirklich vor? Allerdings nicht ohne die Position von mir selbst zu verändern. Okay. Im unteren haben wir noch das Beispiel, dass wir einen Unterschied zum oberen haben, nämlich das ist der da. Das obere hat da Lookahead, der da definiert wird, dieser Regex, eine fixe Länge. Der untere hat eine variable Länge, nämlich konkret unten kann es Länge 3 oder 5 haben, oben kann es nur die Länge 5 haben. Da gibt es zum Beispiel schon einmal Unterschiede zwischen den Engines, wie gut sie das können. Perl, Python, Java können diese Fixed Length verarbeiten. Java ist, soweit ich jetzt weiß, überhaupt die einzige Engine, die es schafft, auch variable Längen zu matchen. Also diese Look-Aheads helfen euch, vorauszuschauen und sagen, okay, da muss jetzt wirklich das nachfolgen. Allerdings nur für Fixed Length. Ihr dürft da drinnen nur Regex schreiben, die ganz zuverlässig eine gewisse Länge haben. Also da muss die Regex-Engine selbst draufkommen können, wie lang dieser Text sein wird. Da dürft keine Quantifiers verwenden, die in die Unendlichkeit gehen oder ähnliches. Das wäre nicht gültig. Look ahead. In die andere Richtung, look behind. Ich habe da unten, also das Konzept ist jetzt komplett gleich. Dass wir einfach sagen, okay, wir schauen zurück. Wenn dieser String vorher vorgekommen ist, dann matche ich das, was nachfolgend ist. Also wenn Bits davor gestanden hat, dann matche ich auch N-Bytes. Ich habe da unten noch einmal eine Zusammenfassung für die Look-Aheads und Look-Behinds gehabt, oder zusammengefasst Look-Arounds. Positiv bedeutet, ich will es unbedingt matchen. Negativ bedeutet, das darf ich auch nicht matchen. Also genau die Negation davon. Und dann look ahead, also quasi ein Text von links nach rechts. Hingegen look behind von rechts nach links betrachtet. Wie kann man sich jetzt das wiederum merken? Da gibt es eine Eselsbrücke. Nämlich, okay, also das Fragezeichen, das habe ich euch schon erklärt, die Advanced Features sind immer gern mit runden Klammern und dann das Fragezeichen einmal. Okay. Und jetzt kennt ihr aus den Programmiersprachen Äquivalenzchecks und sowas mit dem Gleichheitszeichen. Okay. Und wenn es nicht matchen soll, dann verwende ich das Rufzeichen. Also positiv ist das Gleichzeichen, hingegen negativ ist das Rufzeichen. So wie es in Programmiersprachen vorkommt, Rufzeichen gleich ist, entspricht nicht demselben Wert. Und jetzt gilt einfach, okay, bei Look Ahead schreibe ich nichts dazu und bei Look Behind tue ich quasi markieren auf die linke Seite, indem ich ein kleiner Symbol hinmache. Das kann man sich, glaube ich, recht gut merken. So, jetzt wird's crazy. Es gibt sogar If-Then-Else. Das ist durchaus was man brauchen kann, aber das ist ein Feature, das kaum, also man sehr selten sieht, sagen wir so. Wenn eine gewisse Bedingung zutrifft, dann matche das, wende diesen einen Regex an, diesen Regex A. Wenn die Bedingung nicht zutrifft, dann verwende den Regex B. Also einfach die Idee dahinter. Byte habe ich erwähnt, die haben diese named Groups eingeführt, dass man eben nicht Indizes nur verwenden können, sondern wirklich Namen. Dann kann man sowas hinschreiben wie, wenn zum Beispiel ein Identifier gematcht wurde, also du nennst eine Gruppe Identifier und dann kannst du in diese runden Klammer statt ID or Name, könntest du wirklich Identifier hinschreiben. Und wenn dieser Identifier gematcht wurde, dann überprüf, ob da der Regex A jetzt noch nachfolgend matcht oder sonst überprüfe, ob der Regex B nachfolgend matcht. Im Allgemeinen, sonst geht natürlich auch einfach diese indizierten Gruppen, also einfach mit einem Index 1, 2, 3 oder ähnliches. Und da habe ich ein ganz böses Beispiel rausgesucht, was ganz verleitendes PDF-Syntax zu matchen, je nachdem, was man für eine Version am Anfang gelesen hat. Also ihr könnt jetzt ein PDF-Dokument hernehmen, das fängt immer an mit diesem Prozent PDF-1 Punkt und dann kommt irgendeine Versionsnummer. Die meisten PDF, die aktuell erzeugt werden, haben die Versionsnummer 1.4. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, wenn du 1.3 matcht, dann am Anfang, dann wende diesen Regex an, weil diese grammatikalischen Regeln gelten für die PDF-Spezifikation, sonst gelten andere. Und es ist eine dumme Idee, PDF mit regulären Ausdrücken zu matchen. Also bitte nicht den ganzen Standard da in einem Regex implementieren. Gut, da unten habe ich ein Python-Beispiel gebaut. Bitte. Ja, es ist unschön. Richtig, richtig. Also der Cursor hat eigentlich escaped. Der Punkt matcht natürlich auch den Punkt, weil er jedes Zeichen matcht. Aber der Cursor hat eigentlich escaped. Danke. So, da unten habe ich ein Python-Beispiel gebaut. Und zwar habe ich da so ein Assignment repräsentiert, so wie es in Programmiersprachen vorkommt. Auf der linken Seite steht jetzt einmal irgendein Identifier, sowas in die Richtung. Genau. Wenn der erste Buchstabe ein. Also. Ja, da haben wir mit dem Laserpointer mitgehen. Wenn ein großes Zeichen einmal am Anfang steht und dann nachfolgend irgendeine 1 bis 3 anderen Word-Characters vorkommen, dann gibt dieses Ergebnis gibt in die Gruppe Nummer 1, weil, wenn wir da anschauen, ja, da ist die erste Gruppe. Okay. Jetzt frage ich ab, wenn die Gruppe 1 gematcht hat, dann wende diesen Regex an. Der sagt eigentlich, okay, ich darf keine einfachen oder doppelten Anführungszeichen matchen. Also da haben wir wieder ein Escaping drinnen, weil da am Anfang wieder ein doppeltes Anführungszeichen war. Also es ist das Ding selbst in Python. Dann haben wir eine Alternation. Und sonst darf es ein beliebiges Zeichen sein. Okay. Gut. Und wenn ich jetzt sage, okay, dieser Wahl matcht das da vorne, würde in dem Fall passen. Erster Buchstabe ist groß und dann 1 bis 3 Word Character. Genau, 2 haben wir zur Verfügung. Dann darf hinten kein String kommen. Und da ist aber ein String, also notiert durch das einfache Anführungszeichen. Also matcht es. Der rechte Regex und darf ja eigentlich nicht matchen. Und dementsprechend kriegen wir kein Ergebnis dazu. Neben beim anderen Beispiel, da, hier, matcht. Und nachdem das hier matcht, darf hier nicht das Anführungszeichen kommen. Und da ist auch kein Anführungszeichen, sondern ein Dreier. Und das ist gültig. Also da kriegen wir ein Ergebnis zurück. Also Python hat so dann diese Match-Objects. In Python ist alles ein Objekt. Und da könnt ihr jetzt verschiedene Methoden drauf anwenden. Zum Beispiel herauslesen, welche Gruppen da gematcht wurden. Und Span zum Beispiel gibt dann von welchem Index bis zu welchem Index im Input-String dieser Regex gematcht hat. Genau, und Match ist der gesamte Match. So, das letzte Advanced Feature. Dann sind wir durch mit den Advanced-Geschichten. Und das ist das Böseste von allen. References. Das werden wir vielleicht später noch genauer diskutieren. Wir haben früher einen Substring gematcht und jetzt wollen wir noch einmal denselben Substring matchen. Und damit kommen wir zum XML, was du früher wissen wolltest. Haha. XML ist in sich schon inhärent rekursiv. Wir haben einen öffnenden Tag und später muss irgendwann der entsprechende schließende Tag. In der Mitte darf irgendwas beliebiges sein. Also ihr könnt euch das denken, ich gehe irgendwo rein und links kann ich mir einen öffnenden Tag rausschicken und rechts einen schließenden Tag. Ich gehe wieder einen Schritt rein und da drinnen darf ich wieder einen neuen XML-Tag öffnen, ein neues XML-Element. Also ich habe da eine ganz normale XML-Struktur. Öffnender Tag mit dem Tag-Namen Tag und diesen Tag und dazwischen ist ein beliebiger Content. Die will jetzt eure XML-Struktur matchen. Okay, ich kann mir mal irgendwas überlegen, was circa hinkommt für die XML-Spezifikation. Um genau zu sein, ich habe mir die XML-Spezifikation nicht angeschaut, sondern da einfach mal convenient, so wie ich mir gedacht habe, was circa hinkommt, für mein Use Case, einmal die Attribute ausformuliert. Okay, also da haben wir immer ein paar Word Characters, die mehrfach vorkommen, dann ein Gleichzeichen und dann in, ich verlange hier doppeltes Anführungszeichen. Genau, und das darf beliebig oft vorkommen. Ich kann kein, es darf kein Attribut vorkommen oder auch beliebig viele. Jetzt will ich auch noch ausformulieren, wie das mit den Tags funktioniert. Wie wäre es mit dem? Da haben wir ein Problem drin. Ich sage, der Tag-Name ist ein oder mehrere Word-Characters. Okay. Aber, wenn ich es mir jetzt noch überlege, dann würde, okay, zuerst das erste Beispiel, Tag, Content, Schließen, Tag, das wird wunderbar passen, aber es würde auch sowas matchen wie Tag, Content, Tagged. Das heißt, der vorige Tag entspricht nicht dem späteren Tag-Name. Das ist eine gültige XML. Das heißt, mit den bisherigen Features, die ich für Regex kenne, kann ich ihre XML nicht doppeln. Ich kann nicht gültige XML-Syntax damit doppeln. Wir müssen irgendwie sagen, was auch immer du vorher gematcht hast, musst du jetzt wieder matchen. Den vorigen Tag-Name, den du gematcht hast, muss ich später wieder verwenden. Back-References. Eigentlich ziemlich intuitiv, hätte ich einmal behauptet. Wir matchen vorher was, geben was in die Gruppe und später schreiben wir einfach Backslash und eine Gruppennummer hin. Und genau diese Gruppe muss noch einmal vorkommen. Damit können wir XML abbilden. So. Ja. Je nachdem, wie viel ihr mit Unix arbeitet, fürchtet ihr euch, wenn ihr sowas wie X oder Add hört. Den Vim zum Beispiel, den kennt jeder, glaube ich. Wenn man da so Dinge reintippt, wo man nicht wirklich weiß, okay, keine Ahnung, wie das eigentlich in Vim geht, dann kommt sie in irgendeine Menüs rein und irgendwas passiert, wo ich nicht mehr auskenne. Ich glaube, das kennt jeder, der mal den Vim ganz am Anfang angegriffen hat. Und eins davon ist, es gibt so diesen Mode, wo nur eine Zeile angezeigt wird. Also ihr seid in einem Textfile und normalerweise werden alle Zeilen angezeigt, aber diese ganz alten Terminals, ich weiß nicht, ob sie es nicht geschafft haben, mehrere Zeilen durchzurennen oder ob es wirklich nur die Anzeige war, die nur eine Zeile repräsentieren hat können, aber es gibt einen Mode, wo wirklich nur eine Zeile angezeigt wird. X ist der Editor, der darunter liegt und der nur in der Lage ist, eine Zeile zugleich zu verarbeiten. Er steckt noch im VI drinnen und der VI ist die Basis für ein VIM. Also wenn ihr heute ein Vim verwendet und wir da noch X verwendet, das ein uraltes Unix-Tool ist und da oben zum Beispiel aufgelistet ist. Jetzt geht es eigentlich um Regex-Tools oder Tools, die ganz essentiell Regex verwenden. Da oben haben wir mal die ganze Unix-Schiene, aus der es quasi historisch gekommen ist. Chronologisch betrachtet ist das jetzt nochmal ganz am Anfang. Sam war dann ein ganz interessanter Editor von Rob Pike. Komplett uninteressant aus einer Benutzersicht, aber die Regex-Engine, die er da komplett neu selbst geschrieben hat, hat sich erst später herausgestellt, das war verdammt effizient und hat voll die coolen Features gehabt und ihm selbst war es auch nicht bewusst. Also Sam war ganz wichtig dann eigentlich, wie man später draufgekommen ist, weil das hat so richtig in Parallelisierung und sowas gescheit arbeiten können. Und gut, wir haben solche Tools wie grep und egrep und ähnliches und man ist draufgekommen, wie man versucht hat, all diese moderneren Engines irgendwie zu verbessern. Sam war ganz wichtig. Also das ist aus der Unix-Ecke der Editor, der wirklich eine Engine gehabt hat, die man auf deren Theorie mal aufbauen hat können. Grep hingegen und egrep steht jetzt nur dafür, grep kann man mit dem Parameter e angeben und e schaltet dann quasi regex ein. Das heißt, ihr könnt halt Parameter dann die regulären Ausdrücke übergeben. Und das ist komplett äquivalent, wie wenn ihr egrep verwendet. Das sind einfach zwei Tools, die komplett dieselbe Semantik eigentlich haben. Okay. Und dann haben wir die ganzen Programmiersprachen. Java ist deshalb interessant, weil die waren wirklich diejenigen, die als erstes begonnen haben, so irgendwie, versuchen wir mal Unicode und Regex gescheit zu kombinieren. Die POSIX-Leute waren immer die, die gesagt haben, okay, H10 ist ein Byte, brauchen wir nicht immer diskutieren. Aber Java hat wirklich von Anfang an versucht, irgendwie Unicode möglichst gut zu abstrahieren und hat dann auch gleich einmal begonnen, okay, schauen wir uns Unicode an und versuchen wir da irgendwie sinnvolle Features in reguläre Ausdrücke einzubauen, die jetzt für Unicode nützlich sind. Python hat sowas eingeführt wie diese Named Groups. Emacs eLisp kann ich jetzt kein Feature nennen, das insbesondere dafür gilt. TCL ist jetzt da kein Feature. Lex Flex wollte mir jetzt auch nicht sein. Go wird dann wieder interessant, weil man gesagt hat, das, was mit dem I heute abschließen wäre, die ganzen Regex durchrennen, ist kein Problem. Nur die Backreferences sind scheiße. Die Backreferences sind ganz böse für die Laufzeit und mit dem, das kann man nicht gescheit effizient verarbeiten. Wenn ihr Backreferences verwendet, muss er sich immer die vorigen Schritte und sowas merken. Der kann nicht den Speicher wieder freigeben und die ganzen bisherigen Suchergebnisse quasi wegwerfen. Das ist nicht möglich. Deshalb, er muss einen wirklich exponentiellen Algorithmus durchfahren und verbraucht dann noch viel Speicher. Backreferences sind damit eigentlich ziemlich blöd zum Verarbeiten. Go hat die Engine und in der Go stecken ja die ganzen Unix-Leute, also Go Programming Language ist ja von den Unix-Leuten spezifiziert worden und konkret, das war eh der Russ Cox und der Rob Pike, die das Regex-Modul für Go geschrieben haben. Und das ist eine lineare, das arbeitet in linearer Zeit, also sehr schön. Ist auch eine Engine, die, glaube ich, bald einmal in andere Programmiersprachen Einzug halten wird. Ich bin jetzt primär in der Python-Community aktiv und weiß halt, da gibt es PEPs, wo drinnen Re2 in Zukunft eventuell als neue Regex-Engine betrachtet wird. Das ist genau die Grundlage von der Go-Regex-Engine. Gut, das war's schon wieder. Gehen wir noch kurz die Unklarheiten und Verwirrungen durch. Das ist die Liste da. Also in GDI sind wir in der Situation, in der Vorlesung kriegst du eine Einführung, okay, was sind so die Meta-Characters von Regex, so wie ich es jetzt quasi gemacht habe, nur ein Subset davon wird dort erklärt. Und dann steht sie ja schon vor einem Aufgabenbeispiel, die Studierenden, und versuchen einmal da irgendeine Meta-Characters reinzuklopfen und schauen sich das Ergebnis an. Und dann ergeben sich solche verblüffenden Ergebnisse, wo sie nicht wissen, woher kommt das. Und genau die Use Case, diese Fälle habe ich quasi herausgenommen und versucht da in dieser Liste abzubilden. Und die gehen wir jetzt noch schön durch. Same, same, but different. Schaut ganz klar nach einer Kommandozeile aus. Dollar für einen Prompt und dann nochmal grep, das wir verwenden. Das Unix-Tool, um Zeilen zu matchen. Grep minus rekursiv und wir listen auch noch die Line-Number an mit, auf mit n. Okay, und dann kommt der SU-String, das ist Basic Strategy. Und dann gibt es dieses Main-Wiki, FOSS-Wiki drinnen und da hinten Stern.txt. Gut. Stern, ja, Regex, oder? Nein. POSIX ist ein riesiger Standard von verschiedenen Standards. ArchMaze da drinnen ist Basic Regular Expression, da drinnen ist Extended Regular Expressions. Und ähnliches. Zusätzlich gibt es noch einen anderen Standard, der nennt sich Globbing. Das ist bitte Globbing und nichts regulärer Ausdruck. Der Stern steht nicht dafür, eine Quantität bezogen auf das vorige Zeilen oder die Gruppe, sondern wirklich für einen beliebigen String an sich. Das heißt, da würde ich alle Textfiles zurückbekommen, die eine Dateiendung .txt haben.
Dateien, die mit Punkt begonnen sind, ausgenommen. Wenn
Danke, absolut richtig, schöner Input, genau. Ja. Ganz genau. Der Default und die ganzen Unix-Tools, diese Hidden Files, die mit Punkt beginnen, nicht inkludieren. Und ja, jetzt hängt von eurer Shell ab, wie das zu handhaben ist, diese Fälle. Normalerweise redet man über die Bash, aber ja, Z-Shell-User gibt es da an der TU Graz. Okay, um euch noch irgendwas mitzugeben, probiert es einmal nicht nur Stern aus, sondern verwendet vielleicht einmal auch das Fragezeichen, weil das Fragezeichen steht genau für ein beliebiges Zeichen. Das ist aber ein Feature, das man eventuell gut auf der Shell brauchen kann. Ein Beispiel aus der GDI-Vorlesung, Microsoft Word. Ja, liest man sich durch und kommt drauf, ja, steht zwar Matching und so und Ausdrücke und so dabei, aber reguläre Ausdrücke, nein, das ist es nicht. Das kommt viel eher an Globbing circa heran, als an reguläre Ausdrücke, also Microsoft Word tut nicht direkt reguläre Ausdrücke implementieren. Das ist einfach ein anderer Standard. Es geht wieder um String-Matching, aber die Semantik dieser Meta-Zeichen ist anders aufgebaut. Frage an euch, wer von euch hat schon mehr als 10 Zeilen im Leben Lua programmiert? Lua ist ja, ich würde sie als süße Programmiersprache bezeichnen. Die haben so das Ziel, wir schreiben den kleinsten Interpreter, den kleinsten Compiler für eine möglichst dynamische Programmiersprache, so in der Richtung. Und da gibt es auch ein Problem mit regulären Ausdrücken, weil die User hingehen und Matches schreiben und so die Regex-Features durchprobieren und merken, okay, ja, also Punkt funktioniert ja wunderbar. Also wir haben ja sogar Character-Classes, wo man negieren können. Wenn ich das vorletzte Beispiel anschaue, schaut da eigentlich ziemlich Regex aus. Nö, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Wenn man sich da oben die Dokumentation durchliest. Let's check, remember that Lua's pattern matching is not the same, it's more limited and has different syntax. Das ist einfach Klassiker in der Lua-Community, dass jemand fragt, hey, mein Regex geht nicht. Ja, ist kein Regex. Genau, da gibt es Operatoren mit anderer Semantik, die übrigens ziemlich schön sind. Gefällt mir eigentlich. Und wer denkt, dass CSS sogar Regex hat? Ist halt die Frage, wie man Regex definiert. So wie ich es gerade darstelle, das, was ich früher an Elementen erklärt habe, das ist Regex und alles andere nicht. Und wenn man sich jetzt CSS anschaut, na, das hat so ähnliche Features, die durchaus auf Regex basieren. Also dieses $Zeichen zum Beispiel matcht Ende vom String, am Ende vom String. Der Stern sagt irgendwo, okay, das ist anders als in Regex, aber dieser Zirkumflex, der matcht den Anfang. Okay, also das ist Regex-ähnliches. Ein Werkzeug, das man auch in CSS vorfinden. Okay, also nicht überall, wo Regex draufsteht oder reguläre Ausdrücke oder das Pattern-Matching draufsteht, ist immer Regex drin. Muss man ein bisschen unterscheiden. Im Allgemeinen können wir auch unterscheiden zwischen POSIX und PCRE. Wie besagt, wenn ihr auf der Kommandozeile arbeitet, habt ihr wahrscheinlich eine POSIX-Engine zur Hand. Wenn ihr in irgendeiner anderen Programmiersprache unterwegs seid, werdet ihr eher PCRE vorfinden. Also das ist noch zusätzlich innerhalb von Regex, innerhalb der Regex-Semantik zu unterscheiden. Zum Beispiel, wenn ihr euch zurückerinnert, Word Boundaries waren einerseits Backslash B, andererseits Backslash kleiner und Backslash größer. Das hängt davon ab, ob man POSIX oder PCRE verwendet. Ja, muss man leider unterscheiden. Es ist total nervig, dass das kein gescheiter Standard ist und da so viele Derivate herumfliegen. Aber okay. Das nächste ist, ich habe beliebigen Text gegeben und will den zwischen zwei Delimiters oder Markierungen matchen. nehme nochmal mein Zitat her. I define Unix as 30 definitions of regular expression living under one roof. Und jetzt würde alles, was zwischen diesen doppelten Anführungszeichen an Text vorhanden ist, matchen. Also, das ist so, dass alle denken, das Schweizer Taschenmesser, das man zur Verfügung hat, Punkt, Stern. Das ist super. Nein, ist es nicht. Weil in dem Fall wird es überhaupt, also in dem Fall funktioniert es nicht. Weil das ist, würde ich behaupten, inhärent genau gegen die typische Semantik von Regex Engines. Was meine ich jetzt damit? Ich würde das Beispiel umschreiben zu, ich habe ein doppeltes Anführungszeichen am Anfang und ganz am Ende. Und dazwischen matche ich alles, was nicht ein doppeltes Anführungszeichen ist. Weil damit kriege ich genau den Text, der zwischen den Anführungszeichen drinnen ist. Das ist was, was viel wichtiger ist als Punkt Stern. Das ist so ein wirklich praxisnahes, kleines Tool, das man sich merken kann. Ich will Text zwischen zwei Markern herausnehmen. Denkt euch, okay, was sorgt dafür, dass der String beendet wird und dann matcht genau einmal. Dann matcht einmal genau das, was nicht vorkommt, zuerst, und dann am Schluss verlangt ihr, dass das vorkommt. Das funktioniert viel besser, weil was ist das Problem damit? Regex-Engines sind alle darauf trainiert, den längsten, linkesten Match zurückzugeben. Okay. Wenn ich jetzt einen String gegeben habe, wo zwei Paare von doppelten Anführungszeichen vorkommen, also vier. Zum Beispiel den Text, as John Doe said recently, no one knows. Wir matchen das mit Python. Wenn wir jetzt dieses Punkt Stern verwenden, dann versucht er den längsten, linkesten Match herauszunehmen und das wird bedeuten, erstes Anführungszeichen, allerletztes Anführungszeichen und alles dazwischen. Das ist nicht was, was ich will. Sondern ich muss wirklich das nutzen. Ich fange an mit einem doppelten Anführungszeichen, alles was nicht ein Anführungszeichen ist und dann verlange ich ein Anführungszeichen. Es wird genau funktionieren. Das ist ein Werkzeug, was ich mir wirklich merken würde. Das ist wirklich sehr praktisch. Und funktioniert viel besser als Punkt Stern, weil das kann in Performance-Probleme führen. Okay. Können wir das irgendwie ändern? Wir sagen, linkester, längster Match. Okay. Jetzt wollen wir wieder das umdefinieren. Dieses longest wird bezeichnet als greedy. Also greedy Algorithmen sind die, die immer versuchen, einfach möglichst eine möglichst gute Lösung gleich mal am Anfang irgendwie zu suchen. Und da gibt es auch noch diese greedy, diese non-greedy Operatoren, dass man sagen, okay, wir schreiben einen Quantifier hin und dann noch einmal das Fragezeichen und das führt dazu, dass nicht der längste Match gematcht wird, sondern der kürzeste. Das ist auch was durchaus brauchbar ist. Damit können wir zum Beispiel das vorige Beispiel anschauen und eigentlich unseren Punktstern fixen. Das ist durchaus möglich in dem Fall. Dass wir sagen, Punktstern verwenden wir und dann noch diesen Stern in non-greedy Version, also der kürzeste. Dann kriegen wir auch John Doe zurück. Wir können nicht alles matchen. Okay? Also ganz generell, Greediness Control ist etwas, was wirklich wir wollen in Regex Engines. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Python Perl haben, also die meisten haben dieses mit Quantifier und dann noch Fragezeichen dran gestellt. Dann wird es non-greedy. Es gibt auch noch Modifiers dafür, damit hat PHP angefangen, das immer ein Modifier zu konfigurieren. Das bedeutet, außerhalb von dem Regex geben wir über eine Konfiguration der Regex-Engine an, wie die Regex-Engine sich zu verhalten hat. Okay. Ein ganz kurzer Punkt, den man machen kann. Matchen wir immer Zeilen oder matchen wir ganze Strings? Das ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Grep ist das Tool, das nichts weiter kann als Zeilen matchen. alle anderen Tools können eigentlich einen Multi-Line-Mode ausführen. In dem Fall würde es bedeuten, dass er auch über zeilenübergreifend arbeiten kann. Und was wichtig ist, den Dot-Operator, die Semantik kann man ändern. Und wenn wir da einen Modifier oder ähnliches angeben, also zum Beispiel in Python geben wir noch das Flag .all an. Und das würde dazu führen, dass wir mit dem Dot auch New Lines matchen. Und das ist was Typisches, womit wir dann Multi-Line-Matches machen können. Perl 6 geht noch einen Schritt weiter, dass sie sagen, Zirkumflex, Zirkumflex und Dollar, Dollar matcht nicht, also der Einfache matcht die Ende von der Zeile, der Doppelte wirklich die Ende vom String, also vom gesamten Input, den wir haben. Bisher haben sie diesen Modifier eben verwendet. Jo. Dann eine Frage, die mir insbesondere auftaucht, wenn man in Richtung Compiler versucht zu arbeiten. Ich habe einen wiederholten Match innerhalb einer Gruppe. Da habe ich zum Beispiel also den Input APC. Und jetzt haben wir einen Regex, der sagt zum Beispiel Punkt Stern, also ich will quasi alles einfach matchen. Aber ich könnte eigentlich auch machen, dass ich den Punkt nur in einer Gruppe wirf. Was passiert denn dann? Die Gruppe, die da entsteht, die wird quasi von der Regex-Engine dauernd überschrieben. Das matcht einmal, also jetzt haben wir gerade oft beim rechten Beispiel, die matcht einmal das A und siehst den Quantifier. Okay, bisher haben wir eine Gruppe und da haben wir das A reingeschrieben. Dann schauen wir weiter, nutzen wir diesen Quantifier, um noch einen zweiten Match zu machen. Und dann matchen wir das B, überschreiben die erste Gruppe mit B. Dann kommen wir drauf, da ist noch ein C, wir überschreiben das noch einmal. Bedeutet, in der Gruppe wäre wirklich nur der letzte Match. Die Quintessenz davon ist, ihr könnt es an Regex anschauen und ihr wisst ganz genau, wie viele Gruppen da zurückgegeben werden. Es ist nicht möglich, dass ihr dynamisch irgendwie Gruppen erzeugt oder ähnliches für jeden Match, den ihr macht. Das ist einfach nicht möglich. Da müsst ihr euch einfach damit beschäftigen, okay, wie kann ich zum Beispiel hergehen und sagen, ich nehme diesen Input-String her und jetzt matche ich einmal das erste, was ich finde. Und dann gehe ich weiter und sage, okay, jetzt musst an dieser Position, wo du was gefunden hast, plus 1, ab dort darfst du jetzt weitersuchen. So in der Richtung. Müsst dann einen Algorithmus implementieren. Ihr müsst das irgendwie in deiner Programmiersprache wirklich handhaben. Es geht nicht in Regex, dass ihr solche wiederholten Matches irgendwie in Gruppen reinlegt. Das ist nicht möglich. Python unterscheidet dafür zwischen den Methoden Search und Match. Match verlangt wirklich immer, dass es ganz am Anfang, gleich am Anfang ist, der Regex, also quasi da, dieser Zirkumflex immer automatisch eingefügt wird. Hingegen Search macht einfach, irgendwo muss ich diesen Substring finden. Das ist genau diese Unterscheidung, damit man eben da beginnen kann an diesem Index und jetzt muss das als String matchen und dann gehe ich wieder weiter im Index. JavaScript hat übrigens ganz neu diesen Y-Modifier eingeführt, der genau dieselbe Semantik hat. Ich matche wirklich am Anfang. Das nächste ist, reguläre Ausdrücke geben reguläre Sprachen an, oder? Nein. Also es gibt da diese Chomsky-Hierarchie. Das ist wieder GDI-Thema. Das ist 1 und 3. Wo man verschiedene Stufen von Sprachen haben, reguläre Sprachen und kontextfreie Sprachen, kontextsensitive und rekursiv aufzählbare. Rekursiv aufzählbare sind nur mit Turing-Maschine verarbeitbar, reguläre sind deutlich einfacher zu verarbeiten, und kann man sich darauf verlassen, in linearer Zeit auch. Aber reguläre Ausdrücke sind nicht die Sprachen, die mit regulären Ausdrücken kann man nicht Sprachen spezifizieren, die regulär sind, sondern sogar auch kontextfrei. Also wir sprechen hier eigentlich immer, dadurch, dass wir Back-References haben und sowas, können wir rekursive Strukturen auflösen und damit sind wir kontextfrei. Also ich würde einfach generell sagen, reguläre Ausdrücke haben nichts mit regulären Sprachen zu tun, weil das ist was man gern mit der Theorie ein bisschen vermischt. Ja, da unten, wenn wir die Back-References weglassen, dann können wir wirklich effizient arbeiten und ich erwähne noch einmal, Go Programming Language zum Beispiel verwendet die RE2-Engine, die jetzt, glaube ich, auch Einzug erhalten wird in andere Programmiersprachen, die nutzt wirklich diese effiziente Verarbeitung von diesen kleineren Sprachen, damit man möglichst effizient arbeiten können für simple Matches und bei Back-References, wenn wir die wirklich nutzen wollen, dann kommen wir in exponentielles Laufzeitverhalten rein. Jo, ich wollte noch ganz kurz das Thema Performance ansprechen. Ich glaube, daraus könnte man einen eigenen Talk halten. Weil es gibt wunderbare Regex-Bomben. Ja, sind wirklich Bomben. Sind pathological Regexes, also pathologische reguläre Ausdrücke, die einfach dafür sorgen, dass die Regex-Engine so viele Varianten und Kombinationen durchprobieren muss, dass das einfach ewig dauert und eventuell einen Server oder ähnliches überlastet. Genau. Ja, ich habe da ein paar hingeworfen. Man kann es eigentlich ziemlich einfach zusammenfassen. Ja, warte, ich gehe noch kurz auf das Diagramm ein. Das ist von Russ Cox, der beschrieben hat, ja, Perl hat da damals eine schiere Engine gehabt für einen gewissen Input-Moment. Habe ich den da? Nein, okay. Für ein Beispiel, da gibt es einen Regex, hat das ein ganz schieres Laufzeitverhalten. Wenn man den Input ein bisschen erhöht, dann beachtet, dass das sogar logarithmisch ist. Hingegen die Thomson NFA-Architekturen für Regex-Engines, die können das wesentlich besser handhaben. Also die Quintessenz von der Folie. Im aktuellen Zustand, so wie die Regex-Engines aufgebaut sind, gibt es reguläre Ausdrücke, die sorgen dafür, dass euer Computer ewig lang rechnet. Das ist leider so. Geht es da einfach den Weg, dass ihr sagt, okay, der Benutzer selbst darf keinen Regex angeben, ihr nehmt es nicht an Regex vom Benutzer her, den er spezifizieren kann, und verarbeitet den. Das ist einfach generell eine dumme Idee. Und wir müssen noch quasi ein paar Jahre warten, bis da wirklich gescheitere Engines etabliert werden in den Programmiersprachen, die ein besseres Laufzeitverhalten noch haben. Ein Kriterium, das alle Regex-Bomben, die ich irgendwie gefunden habe, gemeinsam haben, ist optionales Element folgt optionalem Element. Wenn ihr zum Beispiel den ersten anschaut, x Fragezeichen, x Fragezeichen, x Fragezeichen, naja, der schaut, existiert dieses x, probiert alle durch. Wenn er da hier nichts gefunden hat, geht er zurück und setzt die Quantität auf 0, dann probiert er das mit Quantität 0, dann probiert er das durch und so weiter. Das heißt, wenn man sich durchüberlegt, laufzeittechnisch ein exponentielles Verhalten. Und da folgt immer optionales Element auf optionalem Element. Wenn ihr Regex schreibt, versucht sie immer dazwischen Elemente zu haben, die ihr irgendwie verlangt. Wenn ihr quasi irgendeinen komplizierteren Regex habt, schließt den ab mit einem Element, das wirklich verlangt wird. Damit einfach getrennt ist, dieser Regex vom anderen Regex. Das sorgt dafür, dass man saubere Regexes hat, die auch großen Input verarbeiten können. Und ich würde behaupten, in der Praxis gibt es keine Regexes, die ineffizient sind und die man unbedingt braucht. Also es ist eigentlich, liegt immer am Programmierer. Wir haben leider nicht die Werkzeuge, dass die Regex-Engines alle Regexes so umschreiben können, dass sie immer effizient verarbeitet werden. Das ist auch theoretisch nicht möglich, aufgrund der Back-References. Aber wir sind noch nicht so weit, dass die Regex-Engines das irgendwie umformulieren können, automatisch. Ihr müsst da leider ein bisschen mitdenken. Und auch Regeln, an die ihr euch halten könnt, ist, vermeidet optionales Element folgend auf optionalem Element. Unicode ist das Thema für Programmierer. Das will irgendwie niemand angreifen oder so, irgendwie habe ich das Gefühl. Ich finde es eigentlich wunderschön. Gut, darüber könnte man einen eigenen Talk machen. Machen wir es kurz, dass wir sagen, okay, die POSIX, Unix-Leute, sind hergegangen und haben reguläre Ausdrücke formuliert. Und die haben wirklich die Sichtweise gehabt, ein Zeichen ist ein Byte. Also die klassische amerikanische Sichtweise. Mehr braucht man nicht. Aber wir sind mehrere Kulturen auf dieser Welt, mit mehreren Schriftsystemen. Und Unicode ist der Ansatz, dass wir dieses riesige Mapping haben und wo wirklich alle Rechtssysteme im besten Fall spezifiziert werden, abgebildet werden. Wir können jetzt einen einfachen Versuch machen, indem wir einfach sagen, okay, wir matchen nicht Bytes, sondern einfach Unicode Points, also quasi die Zahl, die für ein Zeichen steht. Wir erklären nicht ein Byte als die Einheit, die wir matchen wollen, sondern einfach ein Unicode Point. Ja, ist eigentlich wirklich das alles, was man da großartig rein denken muss. Alles, was bezüglich Umkodieren in andere Charsets oder ähnliches existiert, Normalisierung, Unicode-Normalisierung, das sind eigentlich alles Themen, die kann man extern handhaben. Du tust vorher deinen String verarbeiten, tust ihn normalisieren oder ähnliches und dann wirfst du ihn erst in die Regex-Engine rein. In die Richtung geht da die ganze Forschung, die versucht, Unicode und Regex gescheit zusammenzukriegen. Aber eins wollen wir wirklich drinnen haben, nämlich wir haben Character-Classes und sowas ähnliches, damit wir Mengen von Zeichen quasi zusammenfassen. Und was wir jetzt wollen, wenn wir jetzt Unicode zur Verfügung haben, ist zum Beispiel auch zu sagen, okay, ich will alle Zeichen von einem bestimmten Schriftsystem. Ich will von Hiragana die ganzen Zeichen in einer Menge haben und eins davon matchen und kein lateinisches Zeichen oder ähnliches. Das will ich in der Lage sein. Und Regex-Engines machen das teilweise schon auch Backslash P. Da gibt es ein Keyword an. Vielleicht ist es sogar eine Key-Value-Zuordnung und ähnliches. Da gibt es durchaus Advanced Features, auch für das. Aber in Quintessenz, man gibt ein Schlüsselwort an und matcht dieses. Oder, anderer Ansatz, also ein anderes Feature, das man auch noch braucht, wenn man mit Unicode arbeitet, ist, man arbeitet vielleicht in einer Programmiersprache, wo der Quelltext zum Beispiel in ASCII sein muss. Ja, okay, ist legitim. Dann will ich aber eine Möglichkeit haben, den Unicode-Point in hexadezimaler Notation irgendwie anzugeben, damit ich nicht wirklich das Zeichen einfügen muss. Backslash x und dort dann in hexadezimaler Notation den Unicode-Point. Wir können noch ein kurzes Quiz machen. Ich habe da eine Unicode-Tabelle. Da sind ziemlich viele Zeichnungen. Ich verrate euch auch, dass es 65.536 Zeichen sind. Unicode ist in 17 Planes aufgeteilt und jeder Plane davon hat 65.536 Zeichen. Und das ist der Basic Multilingual Plane. Wenn wir jetzt uns fragen, wie viele Zeichen, und damit meine ich nicht irgendeine Zeichen, die mit anderen Zeichen kombiniert werden oder ähnliches, alle diese Zeichen hernehmen, wie viel Prozent sind auf dieser Tabelle oben und wie viele fehlen noch? Also wir nehmen alle Unicode-Zeichen her, wir betrachten nur die, die wirklich für sich selbstständig Zeichen sind. Es gibt Zeichen, die werden mit anderen kombiniert oder repräsentieren irgendeine Äquivalenz oder ähnliches. Wir nehmen nur diejenigen her, die wirklich für sich selbst Zeichen sind. Und jetzt ist die Frage, da oben sind 65.536. Wie viel Prozent von der gesamten Anzahl an eigenständigen Zeichen sind das von Unicode? Und das ist jetzt keine magische Zahl oder irgendwas. Werft es mir irgendeine Prozentzahl entgegen. 90, okay? Na, zu hoch. <lacht> 40? Zu niedrig. Also ich rede da gerade über Unicode 7 und da haben wir 112.000 Zeichen drinnen, dann sind wir auf 58%. So an eigenständigen Zeichen, die da drauf sind, haben wir 58%. Jetzt gibt es diese crazigen Zahlen, wo noch viel mehr abgebildet werden kann in Unicode. Ja, Unicode hat einen riesigen Raum, wo man die Zeichen noch reingeben könnte. Vieles ist davon einfach noch frei, weil man sich frei halten will, welche Schriftsysteme man noch draufkommt, dass es existieren. Elbisch und so wurde ja aufgenommen, diese strangen künstlichen Sprachen. Ja, gut. Also Unicode, 112.000 Zeichen, das ist jetzt nicht so viel, aber wenn man sich überlegt, so viele Zeichen wurden von der gesamten Menschheit in unserer ganzen Geschichte erfunden. Interessant. Für Unicode gilt, das ist nicht nur ein technisches Thema, da müssen wir aufgrund dessen, dass wir über Schriftsysteme und Ähnliches sprechen, auch Sprachenwissenschaftler und Archäologen und sowas einbeziehen, aber das führt jetzt zu weit. Performance-Problem ist es nicht direkt. Wenn wir Character-Classes und sowas implementieren wollen, ist alles, was wir eigentlich haben wollen, ein Membership-Test. Wir haben diesen Input und die Frage ist immer, gehört es zu dieser Character-Class? Und das können wir immer effizient abbilden. Das geht in Unicode gut, wo der Bereich wesentlich größer ist als zum Beispiel bei ASCII. Das ist nicht, glaube ich, wirklich ein Performance-Problem, jetzt wirklich das zu verarbeiten. Wenn ihr heute haben geht, hätte ich genau drei Links, die irgendwie interessant wären für euch. Der erste ist Russ Cox, der Google Code Search implementiert hat. Google Code Search existiert nicht mehr, was ich ziemlich schade finde. Und wie ich damals im GDI-Tutor angefangen habe, habe ich damals dem Karl ein Beispiel gekriegt. Lass mal alle Studierenden an Regex schreiben für Floating Point Numbers. Den können Sie in Google Code Search reingeben und dann alle Quelltexte im Internet suchen, die Floating Point Numbers enthalten. Sowas in die Richtung als Beispiel für Studierende. Ja, weil Google Code Search war das coole Tool, das alle Source Codes, also Repositories im Internet indiziert hat und dann hat man Regex drauf anwenden können. Und das ist von der Rechenleistung her halt sehr interessant, weil da brauchst du eine Regex-Engine, die verdammt effizient ist. Russ Cox war der das, sich das Ganze durchgedacht hat, die ganze Theorie dahinter und seine Conclusio ist, er schreibt einen Artikel drüber, versucht die ganzen Resultate irgendwie zusammenzufassen und das ist, findet ihr genau unter diesem Link. Das erste Kapitel ist wirklich noch gut verständlich, bei späteren beschreibt das dann als virtuelle Maschinen und keine Ahnung was. Da wird es ein bisschen sehr technisch, aber ich glaube, das erste Kapitel ist wirklich für jeden gut lesbar, wie man effiziente Regex-Engines implementieren kann. Der Technical Report 18 vom Unicode-Konsortium beschreibt, wie man Unicode und Regex eventuell gescheit kombinieren kann. Wie so auseinander der rausgekommen ist und ein paar haben gesagt, ja, das ist scheiße, ein paar haben gesagt, der ist gut. Im Endeffekt kümmert es jetzt zurzeit, glaube ich, kann mehr wirklich der Technical Report, aber er hat ein paar fundamentale Ideen drin, die ganz nett sind, sich anzuschauen. Und Unicode und Regex, ihr seht schon, ich mag irgendwie Unicode und Regex gut, immer in Kombination, weil ich glaube, das ist wirklich das Forschungsthema, wo man noch wirklich was rausholen kann bei regulären Ausdrücken. Das andere sind nur Implementierungsgeschichten. Gut. Der hat Slides für, wie man kombinieren kann, Unicode und Regex, die sind auch noch recht interessant. Genau. Im Endeffekt, Regex sind ein wunderbares Tool für Textverarbeitung. Braucht man ein bisschen Theorie, um das zu verstehen, man muss sich erst einleben. Ja, ich nehme an, jeder hat schon gewisse, also jeder hat gewisse Erfahrungen mit Regex gemacht, wenn er sich ja schon damit ein bisschen beschäftigt hat. Am Anfang ist vielleicht eine Ablehnung da, weil man halt immer was Neues lernen muss und das ein bisschen anstrengend ist, aber man lebt sich da wirklich, glaube ich, ein. Am Ende eine Usability-Frage noch zum Mitnehmen. Sollten wir es dem Benutzer erlauben, also das ist jetzt ein Widerspruch zu früher, wo ich gesagt habe, dem Benutzer soll keine Regex angeben oder ähnliches, aber so, wenn er jetzt dann Input geben soll, können wir dann dem Benutzer eine Regex-Beschreibung für diesen Input geben oder ist das usability-mäßig doch zu kritisch? Darf man es zumindest im technischen, für technisches Publikum machen oder nicht? Ja, das ist eine Frage. Bitte.
Genau, das hat jetzt einen Spaß, weil der Account-Manager für die Latibu-Accounts hat das reingeschrieben und zwar bei zwei Absätzen getrennt, aber ganz normal textuell beschrieben. Ja. Also so viel links, dreizeitig lassende Zeug und drunter für Techniker, kurz den Reggae. Ich habe wirklich Mails bekommen, wo sich die Leute beschrieben haben, so, ja, was bildet ihr euch denn ein, dass ich das unten verstehen muss? Und die Leute haben wirklich verstanden, dass das untere bloß das obere dargestellt hat. Und die haben es halt rausgenommen, bevor man es annörgeln muss. Also ich glaube, nach meiner Erfahrung wäre es die Antwort nein.
Wunderbarer Input, danke für die, für diese Geschichte. Okay. Danke euch für die Aufmerksamkeit.